Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Insgesamt quasi, wenn man seine Ernährung im Griff hat und man schafft, ein gesundes Körpergewicht zu haben, eine gesunde Muskelmasse, viele Mikronährstoffe zu kriegen und nicht zu viele Schadstoffe, dann wird man kein einziges Lebensjahr durch Süßstoffe verlieren. Und deswegen versuchen wir, die ganzen Lebensmittelkategorien von Menschen durchzugehen und zu überlegen, okay, wie können wir die halt optimieren, sodass sie möglichst genauso schmecken. Das klappt manchmal zu 80, manchmal zu 100%, aber halt eben automatisch den besseren Effekt haben, damit man nicht in alte Verhaltensmuster zurückfällt.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt der Protein-Fastentrick? Für dieses Gespräch habe ich den Influencer und Gründer Christian Wolf eingeladen. Christian Wolf hat ein Buch rausgebracht, was der Protein-Fastentrick heißt, wie du mit WPF effektiv Fett verlierst, ohne Jojo-Effekt und ohne Heißhunger. Ich darf ihn jetzt regelmäßig auf LinkedIn sehen, ich habe ihn auch abonniert, ich habe ihn vorher auf anderen sozialen Kanälen, bin ihm da gefolgt, weil er mich sehr inspiriert hat. Er ist klar, direkt und ich finde auch extrem authentisch und zu diesem Thema, dem ich mich dank Adipositas sehr oft auseinandersetzen will, sind die Sachen, die er dort empfiehlt, auch die Sachen, die bei mir immer zum Erfolg geführt haben. Deswegen widme ich auch diese Folge einmal diesem Thema. Zugleich ist Christian nicht nur, ich will mal sagen, ein Athlet, er ist auch noch ein extrem erfolgreicher Unternehmer. Auf, ich sag mal, LinkedIn sieht man auf diesen Bildern schon, dass er sehr, sehr gut wohnt und sehr, sehr schön wohnt. Und ich habe eben durch den Kameraparcours mit ihm das auch mal live sehen dürfen. Das ist also nicht so ein Influencer. Ich setze mich auf eine Bali-Schaukel und ist es mal kurz gefotoshoppt. Da ist viel Substanz dahinter und deswegen freue ich mich riesig, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Erstmal herzlichen Dank. Das Coolste an dem Intro war wahrscheinlich der Beweis dieses, hey, das funktioniert, was der Typ sagt. Das ist immer so, das ist eigentlich das Einzige, worauf ich es am Ende anlege, dass wenn man irgendwie auf mein Profil stößt und man irgendwie die Sachen macht, dass man halt merkt, ah, okay, das funktioniert. So, deswegen erstmal danke für das Intro.
Ja, sehr gerne. Und normalerweise schäme ich mich, wenn ich hier im Hintergrund meine Getränke trinke, weil es so ungesund ist. Aber du bist einer der wenigen, der sie empfiehlt. Das heißt, ich habe gerade so einen Coke Zero. Das heißt, diesmal ohne schlechtes Gewissen. Ich habe ein, zwei Worte gerade nur zu dir verloren. Aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Gut, die Long Story Short ist, ich hatte schon...
Du kannst Long Story machen, entschuldige, dass ich direkt reingreife, okay. Aber es ist sogar Teil von deinem Buch und es ist spannend und es ist interessant. Mach die Long Story nicht short, ich find's mega interessant.
Ich hatte eigentlich schon immer Struggles mit meinem Gewicht, ne? Also solange ich mich dran erinnern kann. Ich dachte früher, es liegt einfach daran, dass ich irgendwie falsch bin, ne, bis ich halt heutzutage verstanden habe, naja, es gibt halt einfach Menschen, die von der Genetik eher darauf ausgelegt sind, in der heutigen Umwelt der Lebensmittelindustrie, die uns irgendwie bombardiert mit sehr zuckerhaltigen, sehr fettreichen, Lebensmitteln, die darauf ausgelegt sind eigentlich, dass wir süchtig werden danach, dass ich dafür halt besonders anfällig bin. Und ich habe deswegen schon immer mit meinem Gewicht gestruggelt, wurde auch eine lange Zeit dafür gehänselt, habe verschiedene Phasen durchgemacht, habe mich zum Beispiel, als ich von der 6. auf die 7. Klasse auf ein Internat gewechselt bin, habe ich mich quasi, ja, wie so eine Art Neuanfang eigentlich dafür runtergehungert, habe das erste Mal Weight Watchers gemacht, weil meine Mutter das irgendwie gemacht hat. Hat dann auch funktioniert, also ich bin da auch irgendwie dünn angekommen und war dann besser sozial integriert als vorher. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das war, weil ich mich dann mehr getraut habe, ich zu sein, oder ob es wirklich quasi nur auf den Körper reduziert wurde vom sozialen Umfeld, wahrscheinlich beides, ehrlicherweise. und habe dann aber im Internat auch wieder diese Struggles gehabt, habe angefangen dadurch, dass ich nicht mehr so die Kontrolle des elterlichen Umfelds habe, mir im Supermarkt irgendwie große Müsli-Packungen zu kaufen. Es gab von Norma, gab so Cini-Minis-Nachbauten und so Twix-Nachbauten. Nachbauten. Ich weiß gar nicht, ob man Norma noch kennt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber das war auf jeden Fall der Supermarkt, der in der Nähe des Internats war. Bin dann halt wieder dicker geworden, wieder mehr soziale Ausschließung, wieder mehr Mobbing gehabt. Dann bin ich in der 9. Klasse wieder dünner geworden, habe mich runtergehungert, weil ich noch gar keine Ahnung hatte von dem, was ich mache. Hatte dann so den ersten wirklichen Frauenkontakt auch. Also war immer ganz spannend, quasi so, wie sich mein insgesamtes Leben quasi mit meinem Gewicht verändert hat. Und wahrscheinlich ist es deswegen auch bei mir sehr integriert, dass ich halt in diesem Bereich mich wohlfühlen möchte, weil dann halt irgendwie mein ganzes Leben besser ist, mal ganz unabhängig von den gesundheitlichen Aspekten. Aber ich habe dann vor allen Dingen eine lange Zeit mit dem Thema emotionalem Essen gestruggelt, ne? Also typisches Binge-Eating, wenn man wirklich seine Emotionen in tausenden Kalorien ertränkt oder auch prokrastinieren. Also ich weiß noch, in der Uni hatte ich teilweise keinen Bock auf Klausuren zu lernen und bin dann irgendwie morgens um 7 Uhr zum Bäcker und habe mir erstmal mehrere Streuseltaler und sonst was alles gekauft. Ja, ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mir das Studium finanziert haben und auch das Essen. In dem Fall war es dann halt vielleicht nicht so gut, weil ich hatte da keine Einschränkungen und konnte auch für sehr viel Geld Essen kaufen. Und habe mich deswegen über die letzten Jahre einfach sehr, sehr viel damit beschäftigt und vor allen Dingen sehr nüchtern, ne? Weil viele Leute versuchen ja an so Themen ranzugehen und können das nur aus so einer Außenperspektive beurteilen. Ne? Irgendwie Leute, die vielleicht von Natur aus eher dünn sind, die dann sagen, aber nein, du darfst doch niemals dein Frühstück durch einen Proteinshake ersetzen, weil das ist automatisch essgestört. So. Und also die von so einem hohen Turm dann quasi urteilen. Aber ich habe halt einfach alle Sachen getestet und halt mir sehr viele Meinungen eingeholt. Und ich hatte damals das Glück, ich bin durch eine Facebook-Gruppe in diesen internationalen Research-Bereich relativ früh reingestoßen. Also es gab jemanden, der heißt Lyle McDonald, der hat sehr früh Bücher geschrieben, der hat seine Facebook-Gruppe und über den bin ich in Kontakt, beziehungsweise über die Gruppe mit Dr. Eric Helms, mit Alex Leaf, mit solchen Leuten gekommen, die halt genauso nüchtern einfach wissenschaftlich an solche Sachen rangehen. Und irgendwann bin ich dann selbst auf YouTube gestolpert, habe angefangen, meine Tipps zu teilen, habe viele Ansichten, auch die ich damals hatte, dann über die Jahre noch geändert oder verfeinert. Ich glaube, viel dessen, dass ich heute, ich hoffe, relativ oft richtig liege, liegt einfach daran, dass ich es so oft mache und schon so viel diskutiert habe, aber dadurch halt auch eben Ansichten angepasst habe. Und habe dann im Jahr 2018 auch eine Firma gegründet, More Nutrition. Wir haben ursprünglich mal wirklich Nahrungsergänzungsmittel typische gemacht, das heißt Vitamin D, Omega 3, Vitamin DK2. Auch schon da sehr früh, weil den Ansatz gab es damals eigentlich noch nicht so wirklich, auf Rohstoffqualität zu achten. Ich weiß, das klingt aus heutiger Perspektive absurd, aber das war halt damals einfach nicht so. Also damals hat keiner Laboranalysen gemacht, damals hat keiner drauf geachtet, okay, haben wir jetzt eine Triglycerid oder eine Ethylesterform oder sonst was. Das war dann auch sehr schnell erfolgreich. Und über die Jahre hat sich das aber immer mehr geswitcht in den Bereich rein, dass wir Lebensmittel machen, die kalorienreduziert, proteinerhöht sind und auch so kleine Benefits noch haben, wie zum Beispiel in einem Proteinshake noch lösliche Ballaststoffe drin zu haben, damit das auch nochmal einen positiven Effekt auf die Verdauung hat und so weiter. Und weil wir auch gelernt haben, okay, das ist A, die größte Zielgruppe, der können wir am besten helfen und es hat auch noch den größten Effekt, ne? Weil ehrlicherweise, natürlich macht es einen Unterschied, ob man einen Vitamin-D-Spiegel von 10 Nanogramm oder 20 Nanogramm hat. Okay, gut, so. Aber ob man 30 Kilo Übergewicht hat oder nicht, wenn man nur eine Sache verändern kann, ist das der größte Effekt auf die Gesundheit. Also völlig egal, wie sonst die Vitamin-D-Spiegel aussehen. Und das macht es aber auch schön, weil das relativ unangreifbar ist. Also wenn wir es halt schaffen, dass jemand in ein Kaloriendefizit kommt, dann wird die Person abnehmen. Punkt. So. Und das macht es auch im Versprechen sehr unangreifbar, weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie über die Effekte von Vitamin D rede, da gibt es natürlich so viele wissenschaftliche Graubereiche, ne? Wie hoch ist jetzt genau der Effekt auf die Knochenmasse, ne? Wenn man zum Beispiel sieht, okay, dass Leute, die Vitamin D nehmen, eine niedrigere Krebsmortalität haben, liegt es jetzt wirklich am Vitamin D-Spiegel oder liegt es daran, dass sie etwas stärker sind und falls sie mal Krebs kriegen, dann die Therapie besser überleben? Also da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, über die man dann wissenschaftlich diskutieren kann. Das Schöne ist, beim Kaloriendefizit gibt es das halt nicht. Da ist halt so, okay, wenn man abnehmen will, braucht man ein Kaloriendefizit und wenn dir Sachen helfen, Kalorien zu sparen und nimmst dadurch ab, dann geht es dir besser gehen, wenn du es brauchst. Und das hat das Ganze irgendwie so in dieser Kombination aus Faktoren, dass es eine riesige Zielgruppe ist, dass ich selbst in dem Bereich das bis heute alles liebe, dass wir denen wirklich helfen können und dass es ein unangreifbares Versprechen ist. Das hat dann dafür gesorgt, ja, dass sich die Firma dahin entwickelt hat und da auch sehr erfolgreich ist in dem, was wir machen. Und ja, dann habe ich jetzt letztes Jahr den Entschluss gefasst, ein Buch zu schreiben, das Konzept dahinter habe ich schon anderthalb Jahre davor so langsam hervorgerufen. Und das hat lustigerweise darauf basiert, also da haben so mehrere Stränge zusammengeführt. Und ich muss da eine Sache sagen. Früher wäre ich der Erste, der gesagt hat, oh mein Gott, man darf doch nicht Leuten empfehlen, eine Mahlzeit durch einen Proteinshake auszutauschen, weil das ist automatisch essgestört. Ne? So, da wäre ich früher der Erste gewesen, der das gesagt hätte. Und heutzutage habe ich ein Konzept, was unter anderem darauf aufbaut. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wieso habe ich da meine Meinung geändert? Punkt Nummer eins. In der Ernährungswissenschaft sind tatsächlich die Diäten am erfolgreichsten, die eine klare Richtlinie haben, die bei nahezu jedem funktioniert. Und da gehören halt sogenannte Formula-Diäten dazu, also Diäten, wo man eine Mahlzeit durch einen Shake austauscht, ist auch in der Leitlinie für Adipositas drin. Und dann gab es gleichzeitig, zum gleichen Zeitpunkt, gab es Ausschnitte von Dr. Peter Attia, der ja relativ bekannt ist, auch mit seinem Buch Outlive, der auch gesagt hat, hey, Intermittent Fasting als Konzept, ist er nur begrenzt ein Fan davon, weil es zwar hilft, die Kalorien zu reduzieren, aber viele Leute zu wenig Protein reinkriegen. Aber wenn man Intermittent Fasting kombiniert mit Proteinshakes außenrum, dann hält er es für sehr sinnvoll. So, dann habe ich das Ganze getestet. Ich habe gemerkt, ey, bei mir funktioniert das wunderbar, weil ich dann halt schon mal so eine Sättigung durch den Proteinshake am Morgen habe, weil ich mir relativ viele Kalorien für den Abend aufspare und dann eben auch mehr essen kann, wodurch ich mehr befriedigt bin. Und dann kam noch so eine dritte Sache hinzu, und zwar hatte Alex Hormozy ein Video gemacht, dass sie so ein Coaching-Programm hatten. Und in dem Coaching-Programm hatten sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt quasi drei Möglichkeiten. Also man kommt irgendwie rein und dann gibt es irgendwie drei mögliche Wege, die man gehen kann, und man kann sich entscheiden, welche man geht. Und irgendwann haben sie einfach zwei Wege davon, nämlich die mit der niedrigen Success Rate, einfach weggenommen und quasi das Coaching-Programm eigentlich verschlechtert, quasi indem sie weniger Auswahlmöglichkeiten gegeben haben, aber halt die Success und die Satisfaction Rate drastisch erhöht, weil halt alle irgendwie den Weg genommen haben, der halt am erfolgreichsten ist, weil es halt keine anderen Wege mehr gab. Und diese Faktoren haben bei mir alle irgendwie am Ende dazu zusammengeführt, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche jetzt mal die wirklich First Principles, die für den Fettverlust am einfachsten, am schnellsten, am effektivsten und halt eben auch am längsten anwendbar sind, irgendwie zusammenzufassen und zu versuchen, so wenig Fluff wie möglich drin zu haben. Weil natürlich kann man sagen, hey, es gibt tausende Wege zum Kaloriensparen. Du kannst 7 Mahlzeiten am Tag essen, du kannst 2 essen, du kannst alles tracken. Also es gibt ganz viele Wege. Aber am Ende, aus der Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile sowohl aus dem Coaching habe, als auch aus Instagram, aus dem ganzen Content, den ich mache, also ich mache das ja alles mit echten Leuten, ich kriege ja jeden Tag echtes Feedback, kann man das halt runterdestillieren auf, okay, das sind die harten Sachen, wenn du die halt machst, dann wird es mit der höchsten Wahrscheinlichkeit langfristig funktionieren. Ja, und das war so der Hintergrund, dann zu sagen, okay, dann mache ich ein Buch daraus, aus dieser ganzen quasi auch Erfahrung mit den Leuten, damit man da auch irgendwie einen einfacheren Zugang zu hat.
Genau, ich würde da noch ganz kurz strukturiert rangehen wollen, im Sinne nur für die, die dich noch nicht kennen oder das Konzept noch nicht kennen, was so die Bausteine sind. Du hast einmal gesagt, es ist das Kaloriendefizit, das heißt, ich muss quasi weniger zuführen, als ich verbrauche. Das nächste ist einfach Kohlenhydrate, da kannst du mich gern korrigieren, falls ich was falsch erzähle, kohlenhydratearme Ernährung und dafür proteinreiche Ernährung und intermittierendes Fasten. Ist das das
WPF? Ja, also die Kohlenhydrate sind so eine Art Stellschraube, die sich halt einfach mit der Aktivität verändert. Ne? Ich esse zum Beispiel vergleichsweise viele Kohlenhydrate, aber ich mache halt auch 4 Stunden am Tag Sport, weil ich es halt kann. So. Aber das können halt die meisten Leute ehrlicherweise nicht. Und also ich bin da auch gerne offen drüber, weil jemand, der halt einen normalen Job hat, kann halt nicht 4 Stunden am Tag auf dem Fahrrad sitzen. So. Und die Grundprinzipien sind relativ einfach. Ich habe irgendwann mal diesen Satz in meinem Kopf so formuliert, das Kaloriendefizit sorgt dafür, dass man abnimmt. Ne? Logisch, der Körper hat ein Energiedefizit, das heißt, der Körper muss auf eigene Reserven zurückgreifen, um dieses Delta auszugleichen. So. Aber wenn er in dem Defizit ist, kann er sich eben entscheiden, okay, möchte ich Muskulatur verbrennen oder möchte ich halt Fett verbrennen? Und tendenziell ist unser Körper halt leider relativ doof, dass er halt auch Muskeln verbrennen will, weil wir evolutionsbiologisch halt darauf ausgelegt sind, dass wir nicht verhungern wollen, und Muskeln sind halt in der Hungersnot nicht so nice. Unser Körper ist halt nicht darauf ausgelegt, im Schwimmbad gut auszusehen. So, das ist halt einfach leider nicht die Evolution. So, das heißt, es gibt halt zwei Faktoren, die man da integrieren muss. Das eine ist halt ein erhöhter Proteinkonsum und das andere ist halt, wenn es möglich ist, langfristig Krafttraining. Man kann die ersten 10, 20, 30 Kilo auch ohne Krafttraining verlieren, aber langfristig würde ich jedem dazu raten, das dann anzufangen. Wenn man das nicht macht, dann sieht man, was passiert. Das sieht man nämlich sehr schön an den Ozempic-Studien. Ozempic führt dazu, dass Leute ca. 40% des verlorenen Gewichts durch Muskelmasse quasi verlieren. Das liegt aber nicht daran, dass Ozempic so böse ist, also quasi die Abnehmspritze, darunter kennen es wahrscheinlich die meisten oder auch Semaglutid, dann die folgende Generation Tirzepatid und so weiter, sondern weil die Leute halt nicht lernen, ihre Ernährung umzustellen und nicht Krafttraining machen. So, wenn sie das machen würden und alles kombinieren würden, würde es viel besser funktionieren. Deswegen, das Grundprinzip von BPF ist einfach zu sagen, okay, man hat am Tag zwei Proteinshakes, die einfach dafür sorgen, dass man einfach kalorienarm Protein reinkriegt und eben auch eine gewisse Sättigung dadurch hat, auch durch die Flüssigkeitsmenge. Und dann hat man zwei Mahlzeiten, eine kleine und eine große Mahlzeit. Die kleine Mahlzeit sind unter 450 Kalorien, die große 750 bis 1000 Kalorien, je nachdem, ob man Mann oder Frau ist. Dann kommt man je nach Mann oder Frau auf ca. 1600 bis 2000 Kalorien. Und wenn man dazu seine Aktivität ein bisschen erhöht, also irgendwie 10.000 Schritte am Tag macht, ein paar Alltagskniffe einbaut, bisschen Zucker spart, ne, sonstige Sachen, dass ich auch eben alles quasi in dem Buch beschreibe, dann wird man halt sehr wahrscheinlich Erfolg haben, weil habe ich halt echt mittlerweile sehr viele Erfolgsbilder.
Genau. Was ich überraschend fand, das habe ich jetzt in einem anderen Video von dir gesehen, ich kenne das nur, ich weiß, mein Bruder arbeitet hier sauber nach seiner Apple Watch, dass er die Schritte einhält, etc. Als ich mich mit CrossFit auseinandergesetzt habe, habe ich halt viel gelesen, so, du musst hochintensives Intervalltraining machen, da verbrennst du ganz viel und diese ganzen komplexen Übungen sind ja extrem fordernd. Und jetzt fand ich es wiederum interessant, dass du sagst, okay, besser als dein Cardio-Rad, was du überall stehen hast, ist eigentlich auch einfach niedrigschwellige, dauerhafte Bewegung. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen drauf eingehen, das war für mich so ein bisschen neuer, sage ich mal.
Ja, das Lustige ist, man muss immer überlegen, Ein Kaloriendefizit ist schon Stress für den Körper, ne? Also weil der Körper verhungert literally. Also es ist kontrolliertes Verhungern. Abnehmen ist kontrolliertes Verhungern, so makaber es klingt. So, das heißt, wir haben schon mal einen Stressor. Dann ist es so, die meisten Menschen haben ja in unserem Leben generell genug Stress, ne? Wenn man nicht in der Beziehung Stress hat, hat man im Berufsleben Stress. Sollte man in beidem keinen Stress haben, dann herzlichen Glückwunsch. Keine Ahnung, wo es das gibt. So, ich weiß noch nicht, ob das gut ist oder nicht dann. Aber die meisten haben es halt. So, und jetzt muss man überlegen, okay, eine Bewegung mit einer niedrigen Intensität, das heißt beispielsweise spazieren gehen, kann sowohl dafür sorgen, dass sich der Kalorienverbrauch erhöht, logisch, weil man läuft, aber kann sogar dabei auch noch Stress reduzieren. Ne? Also wenn man einen Spaziergang draußen macht, ist es wahrscheinlich sogar eher eine Stressreduktion und wahrscheinlich kann man eher ohne Probleme 2 Stunden lang spazieren gehen, ohne irgendwie sich danach total kaputt zu fühlen, ne? Wenn man das über den Tag integriert. Das Lustige ist übrigens auch, wenn man von circa, also viele Leute laufen im Durchschnitt nur so 3000 Schritte am Tag, wenn überhaupt, wenn man das auf 10.000 Schritte erhöht, hat man sogar weniger Hunger als vorher. Gibt's auch sehr interessante Studien dazu. So. Hohe Intensitäten, also zum Beispiel, okay, ich mache jetzt irgendwie Airbike und gebe 2 Minuten Vollgas. Natürlich verbrennen die in der Zeit mehr Kalorien. Allerdings kann man die halt auch nur irgendwie 2 Minuten machen und halt nicht 2 Stunden und haben eine viel höhere Stressbelastung auf den Körper. Das heißt, viele Leute haben danach das Problem, die machen das irgendwie eine Viertelstunde, denken, oh mein Gott, ich bin so kaputt, ich habe jetzt so viele Kalorien verbrannt und haben danach mehr Hunger als vorher, aber es ist unglaublich einfach, mehr Kalorien dann zu essen, als man durch diese paar Minuten verbrannt hat. Und deswegen ist für die meisten Leute erstmal die Grundlage zu sagen, okay, man erhöht die Alltagsaktivität, also erstmal diese Grundlage an Bewegung, die eben nicht noch den Stress erhöht, die nicht noch den Hunger erhöht, aber dabei eben extrem effektiv den Kalorienbedarf nach oben schraubt, weil man es eben viel länger machen kann. Und ich versuche auch immer Leuten zu empfehlen, zu sagen, hey, es bringt jetzt nicht viel, wenn du 10 Minuten am Tag extra spazieren gehst, aber der wichtigste Schritt ist Umgebungsveränderung. Also entweder zu sagen, okay, ich kann beispielsweise in Meetings draußen spazieren gehen, wenn ich es nicht kann, hole ich mir ein Walking Pad unter den Schreibtisch, weil plötzlich kann ich halt, wenn ich 8 Stunden am Tag arbeite, davon 3 Stunden in Bewegung verbringen, ohne dass ich dafür irgendwie extra Zeit aufwenden muss. Und ich weiß, die meisten Leute, die hier zuhören, werden sich erstmal denken, fuck you, werde ich nie im Leben machen. Das sieht ja so komisch aus, mir so ein Walking Pad zu holen. Aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo man es macht. Und dann wird man sich denken, Mist, wieso habe ich das nicht schon 2 Jahre vorher gemacht? Also vielleicht mal kurz jetzt drüber nachdenken, weil es macht echt viel Sinn.
Ja, finde ich ein super Beispiel, weil mein Nachbar, beim Büronachbar hier, mein Vermieter, hat sich so ein Walking Pad geholt, der steht viel am Stehschreibtisch, macht das auf 2-3 km/h, also ganz niedrig frequent, hat sich aber jetzt dran gewöhnt und dann läuft dann seine 2-3 Stunden in bestimmten Arbeitsmodi. Was du auch noch gesagt hast, so die Arbeitsumgebung gestalten. Also ich habe hier in meinem Büro eine Kettlebell liegen und zwei Kurzhanteln und da mache ich keine harten Workouts, aber es ist halt das, was du auch sagst, wenn man
Bewegungssnacks quasi.
Ja, genau. Also einfach mal nach einem längeren Meeting, wenn man sagt, hey, man macht ein paar Seitheben mit der Schultern, das ist irgendwie entspannt. Oder aber, wenn ich mir die bewusst in den Weg lege, sage ich, okay, jetzt kannst du auch mal ein, zwei Liegestütze machen. Das ist wie so ein Reminder. Also ich finde diese, sich das in den Weg stellen, du hast, glaube ich, jetzt irgendwo jetzt gerade einen Beitrag gemacht, wo du sagst, du hast irgendwie in jedem Zimmer ein Fahrrad stehen. Ich kann das auch sehr gut ignorieren und kann da auch Wäsche drüber hängen, also das funktioniert auch, aber trotzdem ist das schlechte Gewissen dann schon ein bisschen größer, finde ich, oder positiv formuliert, der Anreiz, jetzt einfach was zu machen, also wie diese berühmten, der schwerste Weg ist der in die Turnschuhe, nicht mit den Turnschuhen laufen, sondern die Turnschuhe anzuziehen, wenn man erstmal drin ist, geht man dann auch joggen oder so und ich glaube, das ist so ähnlich, wenn man die Umgebung verändert.
Ich muss sagen, generell, das Leben wird viel einfacher, wenn man aufhört, irgendwie so an freien Willen und Disziplin und sowas zu glauben, weil das sind alles so Faktoren, die sind so wischiwaschi. Aber wenn man einfach sagt, okay, wenn man sich selbst sagen würde, okay, ich bin jetzt eine dumme Ratte und von außen ist der Forscher irgendwie, der guckt auf einen Experimentaufbau drauf und er sagt, hey, ich will, dass diese Ratte mehr Sport treibt und weniger dick wird. So, wenn ich der Ratte jetzt Snickers in das Ding lege und kein Laufrad, wird sie wahrscheinlich dicker werden. So, wenn ich das Snickers rausnehme und ein Laufrad reinstelle und vielleicht noch schöne Musik mache, sobald das Laufrad irgendwie angetreten wird, naja, wahrscheinlich wird sie sich dann mehr bewegen und wird dünner werden. Und genauso versuche ich mir halt auch meinen Alltag zu designen. Also wir haben hier, und das ist total spannend, das ist auch wie so eine Art Experiment, weil ich muss sagen, ich lebe hier gerade in Kapstadt und hier kommen immer mal wieder Leute rein. Also wir sind meistens mit 10 Leuten unter einem Dach, also richtig anderes Leben. Und immer wenn neue Personen reinkommen, siehst du, wie die einfach nur durch das Hiersein plötzlich ihre ganze Struktur verändern. Also ich habe jetzt zum Beispiel jemanden über LinkedIn kennengelernt, den versuche ich gerade ein bisschen auszubilden, so für Content Research und sowas. Und der hat jetzt hier irgendwie schon 2 Kilo verloren, einfach weil er auch angefangen hat, seine Proteinshakes zu trinken. Er geht auch aufs Fahrrad. Der ist einfach nur durchs Hiersein, ist er von 0 Kilometer Fahrradfahren am Tag auf 50 Kilometer Fahrradfahren am Tag gegangen, weil diese Fahrräder halt überall rumstehen und er sieht dauernd Leute, die halt auf so einem Fahrrad sitzen und arbeiten. Und da hat er sich halt irgendwann auch gedacht, ey, wenn ich hier am Handy gerade irgendwie Instagram Reels durchscrolle und quasi Content Research mache, na, dann setze ich mich halt auch auf so ein Ding drauf. Und genauso funktioniert das ja in fast jedem Lebensbereich. Eine meiner größten Sachen ist auch, naja, wenn ich abnehmen will, habe ich halt keine Eiscreme in der Tiefkühltruhe, weil wieso soll ich mir den Pain antun, die ganze Zeit gegen meinen eigenen Kopf anzukämpfen? Da treffe ich die Entscheidung halt vorher und habe es einfach nicht zu Hause.
Ja, das ist bei manchen Sachen schwieriger. Ich gehe mal erst auf das positive Beispiel ein. Wir hatten das ja eben schon mit den Umgebungsfaktoren. Also mein Kampfsportstudio liegt direkt auf meinem Weg zum Büro, den ich auch immer mit dem Fahrrad nehme. Das ist auch ganz geil, weil das sind Weinberge. Das heißt, ich muss auch hochfahren. Das ist nicht ganz ohne. Und ich habe quasi jeden Tag ein schlechtes Gewissen, wenn ich da nicht reingehe. Weil ich muss dann den Berg hoch, ganz langsam da hochaddeln. Und auch zu dem Moment Struktur hilft. Einfach wirklich, ich weiß, ich muss da jeden Morgen 0800 hin, um 8 Uhr bis 9 Uhr und dann ist das weg. Und Struktur hilft, wenn ich mir das frei gestalte, dann mache ich es irgendwie nicht. Und den nächsten Faktor finde ich auch total wichtig und gut, diese Community, was du ja da quasi auch aufbaust, die Gemeinschaft, und dass man sich so ein bisschen damit auch in die Pflicht nimmt. Das heißt, ohne dass es jetzt sozialer, negativer Druck ist, aber die WhatsApp-Gruppe, hey Danny, kommst du heute auch zum Sparring etc., das macht halt was mit einem, es gibt eine Verbindlichkeit, es macht Spaß und wenn man sagt, Mensch, du warst nicht da, bist krank, ist nicht gut, dann kann man einmal eine Ausrede machen, zweimal ist schon doof, beim dritten Mal kriegt man aber einen Arschtritt. So,
es gibt eine echt traurige Studie dazu und es gibt ja so Studien, die will eigentlich keiner haben. So. Und das ist zum Beispiel eine, die hat untersucht, okay, wie wirken sich dicke Freunde, um es einfach mal sehr plastisch zu kommunizieren, auf dich aus? Und da hat man eben gesehen, dass mit der Anzahl an dicken Freunden auch dein Risiko drastisch steigt, dick zu werden. Und jetzt kann man erstmal sagen, oh mein Gott, das ist irgendwie böse und böse Wissenschaft und bla bla. Aber es ist eigentlich ganz logisch, weil klar, wenn deine Freunde eher quasi dicker sind, dann haben sie wahrscheinlich dafür Gewohnheiten, die dazu führen und wenn ihr zusammen Zeit verbringt, werdet ihr eher halt in McDonald's als in Steakhouse gehen oder wahrscheinlich eher nicht trainieren, sondern halt, keine Ahnung, ins Kino gehen. Genauso verschiebt sich natürlich auch das, was man als normal erachtet, ne? Weil heutzutage ist das, was man als normal sieht, was ganz anderes als vor 20 Jahren. Und jetzt kann man sagen, das ist irgendwie schön, weil Body Positivity, aber ich lasse jetzt mal diese ganzen Werte. Es ist einfach normal, hat sich einfach um irgendwie 10 Kilo nach oben verschoben. Und das hängt natürlich auch mit dem Freundeskreis zusammen. Wenn im Freundeskreis alle mit einem 8-Pack rumlaufen, dann denkst du ja auch so, okay, kacke. So, dann will man irgendwie mithalten. Und das heißt natürlich nicht, dass man jetzt seine Freunde ditchen sollte, aber es macht halt schon Sinn zu sagen, okay, man versucht das eigene Umfeld auch zu motivieren, vielleicht irgendwie gemeinsam spazieren zu gehen, gemeinsam zu Sport zu gehen, vielleicht gemeinsam zu kochen. Ich hätte früher nie gedacht, dass ich es feiere, mit Freunden gemeinsam spazieren zu gehen und zu kochen. Ich hätte gedacht, alter Vater, ist das langweilig, lass uns doch irgendwie zocken und ins Kino gehen. So heutzutage denke ich mir so, ey, Oma hatte richtig recht. Ich habe mich früher vor Spaziergängen gedrückt, heutzutage macht man das irgendwie freiwillig. Das kommt halt eben dann, wenn man das so integriert.
Ja, ja. Und ich gehe kurz mal in das Gegenteilige, weil das hatten wir eben gerade angefangen. Denn das macht es für jemanden dann wie mich schwer, also der eine starke Tendenz zur Adipositas hat und gleichzeitig eine sehr schlanke Frau hat. Das heißt, die darf nicht auf Nahrung verzichten, sage ich mal. Und die braucht kohlenhydratereiche Ernährung. Und das ist so ein bisschen die Challenge. Also ich ernähre mich dann wirklich schon anders. Also die essen 4 Mahlzeiten, meine Kinder und meine Frau. Und die sind schlank. Gottgegebene Genetik. Nicht von mir übernommen und ich muss dann halt auf diese 2 Mahlzeiten mindestens verzichten und auf die Kohlenhydrate und ich esse halt anders, weil das, also das merkt man halt total krass und das ist auch, das kommt in deinem Buch ja auch raus, also die können Kuchen, Törtchen, Kohlenhydrate, Süßzeug, Backwaren essen, kein Einschlag, aber ich merke es halt sofort, was da passiert.
Ja. Das muss man vielleicht auch ganz kurz an der Stelle erwähnen. Früher war das ja so, dass in den evidence-based Kreisen hat man sich so ein bisschen darüber lustig gemacht, wenn Leute gesagt haben, hey, ich habe einen langsamen Stoffwechsel. Da gab es aber tatsächlich auch spannende Erkenntnisse von einer Studie, die verglichen hat, okay, Leute mit gleichem Körpergewicht und quasi ähnlicher Körperfett-Muskulaturverteilung, die alleine aufgrund der Organgröße teilweise mehrere hundert Kalorien am Tag unterschiedlich im Verbrauch hatten. Ne? Irgendwie größere Leber, größeres Herz, ne? Verbraucht natürlich auch mehr. Das heißt, es gibt da schon krasse Unterschiede. Am Ende kann man es halt nicht verändern, sondern man muss halt irgendwie dann seine Gewohnheiten anpassen. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man irgendwie heutzutage mich sieht, der irgendwie dann Tipps gibt und auch relativ hart in der Ansprache ist. Nichts davon ist wertend gemeint. Ne? Also wenn ich irgendwie sage, hey, Leben ist geiler, wenn man nicht dick ist, dann ist damit nicht gemeint, hey, man ist ein schlechterer Mensch, wenn man dicker ist, weil alles ist einfach naturbestimmt. Ne? Man ist ja auch kein schlechterer Mensch, wenn man kleiner ist oder weniger intelligent ist. Und genauso ist eben auch Körpergewicht primär genetisch quasi in Kombination mit Umgebung. Nur man kann halt versuchen, dann was dagegen zu tun. Und es ist halt vielleicht schwerer für einen. So genauso wie es für mich auch irgendwie lange Zeit schwerer war.
Ja, ich glaube, also du darfst zwar ruhig der Stachel im Fleisch sein. Ich glaube, du bist ja manchmal so ein bisschen Pain in the Ass dann für adipöse Menschen, aber das darf ja Antrieb sein. Also mal so diesen Arschtritt finde ich persönlich jetzt gar nicht verkehrt, weil ich glaube auch dieses Thema Body Positivity geht halt in eine ungesunde Richtung. Ne? Also wenn man alles beschönigt, was nicht gesund ist, bei aller Toleranz, ich glaube nicht, dass es das Rätsels Lösung ist oder dass das wirklich hilfreich ist. Aber du setzt dich auch mit anderen Halbwahrheiten auseinander, auch in deinem Buch und sagst, Achtung, hier ist ein Mythos. Welche Halbwahrheiten sollte man kennen, deiner Meinung nach?
Boah, ich glaube, das Krasseste ist erstmal, dass Leute einfach nicht verstehen, was gesunde Ernährung überhaupt so insgesamt bedeutet. Ne? Weil wenn du Leute fragst, okay, was ist eine gesunde Ernährung? Dann sag ich, ja, eine ausgewogene Ernährung. Ja, Digga, what the fuck ist denn ausgewogen? Was ist da? Also, das ist ja wirklich so ein Begriff, der ist einfach schön, nichtssagend. Und wenn man das ganz logisch runterbricht, kann man sagen, okay, welche kausalen Faktoren gibt's? Man sollte genügend Kalorien haben, um zu performen, also nicht ins Untergewicht zu kommen und irgendwie seine Leistung zu bringen, aber halt nicht zu viele Kalorien, dass man nicht dick ist. Das ist erstmal der singulär größte Faktor auf Gesundheit. Wenn man den nicht abgehakt hat, ist alles andere zweitrangig. So, dann kommt der zweite Faktor, das sind irgendwie Proteine und Ballaststoffe, die sehr wichtig sind. Dann geht's in die Mikronährstoffe, dafür sollte man halt jeden Tag genug kriegen. Das heißt, solche Lebensmittel wie Beeren, Eier, Fleisch, Gemüse, rote Beete, solche Sachen. Und dann sollte man halt noch nicht zu viele Schadstoffe kriegen. Also beispielsweise Thunfisch ist da so ein Lebensmittel, was man vielleicht nicht zu häufig essen sollte, weil der halt immer Quecksilber belastet ist. Und ich mag solche Konzepte, wo man sagen kann, okay, das breche ich mir runter, das ist komplett logisch. Und wenn ich diese Dinge einhalte, komme ich halt an mein Ziel und kann halt dieses erreichen. Und innerhalb von diesem Ziel ist, glaube ich, wahrscheinlich der größte Mythos, alles rund um das Thema Süßstoffe. Also wirklich, das ist, du hast am Anfang die Cola Zero gezeigt und Aspartam ist wirklich das beste Beispiel, dass man grundlegend logische Zusammenhänge auch in der Gesellschaft nicht logisch diskutieren kann und einfach mindestens 40% daran intellektuell scheitern, um es ganz hart auszudrücken. So, weil wirklich, was ist, das Beste ist, wenn Leute sagen, Aspartam schadet den Darm. So, das finde ich schon wirklich klasse, weil wenn man weiß, was Aspartam, also wie das im Körper metabolisiert wird, Aspartam wird im Körper heruntergebrochen in 3 Bestandteile. 2 sind davon Aminosäuren, Phenylalanin und Asparaginsäure, die sind auch in Fleisch, Fisch, Eiern, Avocado und so weiter enthalten. Die gehen in den Aminosäurepool und werden dann im Körper verstoffwechselt. So, der letzte Teil, 10%, sind Methanol. Methanol kann tatsächlich giftig sein, wird über die Leber verstoffwechselt, wird aber erst giftig in riesigen Mengen und wir kriegen jeden Tag über Obst und Gemüse so viel Methanol, wie 50 Liter Cola Light entsprechen würde. Also ein bisschen hü-hot. So, das Lustige ist aber, diese ganze Metabolisierung passiert vor dem Dickdarm. So, da heißt, da kommt nicht mal was in der Darmflora an. Und dann ist es so lustig, wie sich so Sachen im Kopf, genauso wie auch mit dem Krebsrisiko, das basiert alles auf diesem Methanol-Thema, aber es hat ja jetzt auch keine Angst vor Beeren oder Äpfeln, weil also Apfelsaft enthält genauso viel Methanol oder Orangensaft wie eine Cola. So, und das macht, ne, es gibt jetzt trotzdem andere Faktoren, weshalb man sagt, zum Beispiel die Phosphorsäure, vielleicht sollte man deswegen nicht 3 Liter Cola am Tag trinken, aber dass das Thema Aspartam alleine schon von der Gesellschaft so schlecht verstanden wird, ist so die größte Grundlage. Und man kann das Süßstoffthema eigentlich sehr einfach abkürzen. Und zwar, wenn man Zucker durch Süßstoffe austauscht, wird man gesünder. Punkt. So. Das ist einfach Fakt. So. Und wenn einem Süßstoffe dabei helfen, Übergewicht zu reduzieren, wird man auch 100-mal gesünder. So, und jetzt kann man sich über ganz viele Dinge unterhalten. Man kann sagen, okay, will man irgendwie lieber Stevia-Extrakte oder will man Erythrit oder will man Sucralose oder will man Aspartam oder will man ganz neue Sachen wie Allulose, was noch kommt und so weiter. Aber insgesamt quasi, wenn man seine Ernährung im Griff hat und man schafft es, ein gesundes Körpergewicht zu haben, eine gesunde Muskelmasse, viele Mikronährstoffe zu kriegen und nicht zu viele Schadstoffe, dann wird man kein einziges Lebensjahr durch Süßstoffe verlieren. Um das mal sehr klar zu sagen.
Es gab mal, das wurde mir quasi damals mal, weil ich mich dann irgendwann mal sehr stark auf Süßstoffe umgestellt. Also nicht stark, ich habe immer wenig Süßes gegessen, aber wenn ich dann mal Süßes gegessen habe, nehmen wir mal so einen Magerquark, dann habe ich mir halt ein bisschen Süßstoff reingemacht. Und dann kamen dann ein, zwei Nahrungsratgeber, wie wir sie überall in der Gesellschaft haben. Es gibt 82 Millionen oder 84 Millionen Nahrungsratgeber in Bundesrepublik Deutschland. Und die haben dann gesagt, du kriegst aber... Ja, Schwangerschaft, Fußball.
Jede Mutter, die mal ein Kind gekriegt hat, das ist ganz lustig, wenn man eine schwangere Freundin hat, kriegt man das mit, weil also logisch, wenn ich sage jede Mutter, ist es logisch, dass sie irgendwie ein Kind gekriegt hat, aber quasi jede Mutter denkt quasi andere Mütter zu korrigieren, weil sie hat ja auch ein Kind bekommen. Und genauso ist es irgendwie auch mit Ernährung. Jeder denkt, er hat Ahnung von Ernährung, weil er isst ja auch was. Das ist wirklich, das ist klasse.
Da gab es ein sehr schönes Beispiel in diesem Podcast. Ich weiß gar nicht, ob es im Nachgespräch war oder ob es live war. Aber hier war Nicola Winter, die europäische Raumfahrtpilotin, Major, Jetfighter-Pilotin, die war hier. Die hat wirklich international Jetpiloten ausgebildet und ist Astronautin, ist schwanger geworden und das kam alle um die Ecke und haben gesagt, das Kind muss noch eine Mützchen aufsetzen etc. Also die hat ihr Leben bisher relativ erfolgreich bewältigt, aber dann gab es wirklich ringsrum Tipps, dass das Mützchen jetzt drauf muss und ich glaube, dann ist so ist es ähnlich bei Ernährung und auf diesen Punkt, auf den die hinaus wollten, ich konnte halt nur empirisch sagen, dass es nicht stimmt, aber vielleicht kannst du das noch irgendwie belegen. Das heißt, okay, wenn ich halt viel Süßstoffe nehme, kriege ich Heißhunger und dann hole ich noch mehr Süßes. Was ist an dieser Aussage dran?
Es gibt ja ganz lustige, also der Hintergrund ist immer, dass Leute sich plausibel klingende Sachen zusammenspinnen, aber der Körper halt so nicht funktioniert. Und die Idee dahinter ist ja zu sagen, ja gut, wenn ich meinem Körper süßen Geschmack gebe, aber dann kriegt er keinen echten Zucker, dann ist der Körper ja verwirrt und holt sich dann den echten Zucker. Das ist so ein bisschen wie wenn man sagt, wenn du dir einen runterholst, aber dann hast du ja nicht wirklich, dann vergewaltigst du danach eine Frau. Ja, weiß ich jetzt nicht. So, um es mal sehr hart zu formulieren. sehe ich jetzt in der Realität auch nicht so ganz. Ne? Also manchmal sind so plausibel klingende Sachen vielleicht auch nicht so wirklich richtig. Das Schöne ist aber, es gibt ja Studien, die genau sowas untersuchen. Da gibt es auch verschiedene Studien-Setups. Es gibt zum Beispiel manche, wo man guckt, okay, man lässt Leute an ein Buffet und den einen gibt man Wasser und den anderen gibt man Leitgetränke. Und da sieht man, ach komisch, die Leute, die Leitgetränke trinken, nehmen weniger Kalorien am Buffet zu sich. Dann gibt es mittlerweile mehrere groß angelegte Interventionsstudien, sogar über längere Zeiträume, auch über 52 Wochen, also ein Jahr. Wo man auch nicht nur quasi Zucker versus Leitgetränke vergleicht, sondern Wasser versus Leitgetränke. Und da gibt es sogar zwei Studien, die groß angelegt sind, Interventionsstudien, die beide zum Schluss kommen, dass die Leute, die die Leitgetränke getrunken haben, sogar besser abnehmen als die Leute, die Wasser getrunken haben. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass die Süßstoffe halt irgendwie magisch Fett schmelzen lassen, sondern wahrscheinlich, dass die Leute einfach lustigerweise genau andersrum weniger Heißhunger haben, weil sie den Sweet Tooth schon quasi durch die Getränke zum Teil gestillt haben. Und auf der anderen Seite, dass sie dadurch auch einfach mehr trinken und was natürlich mehr trinken hilft bei Sättigung auch, wenn man halt einfach schon was im Magen hat. Das mögen die Leute, die an diese Mythen glauben, dann natürlich nicht so gerne hören, aber ist halt doof, wenn man genau das halt studieren kann.
Als Coach ist ja für mich auch immer ganz wichtig, dass man so Verhaltensweisen ändert. Das heißt, klar, wir haben ein großes Ziel, aber irgendwie muss man das ja oder sollte man es ja operationalisieren. Das heißt, vom großen Willen, von einer großen Idee bringt es nichts, wenn ich es nicht in die Umsetzung bringe. Du hast dich in deinem Buch ja auch mit dem Thema beschäftigt und hast so einen Habit-Tracker entwickelt, wo du so ein paar Sachen entwickelt hast. Und ich bin ja auch mal ein Freund von Hands-on. Was wären jetzt solche... Wenn du Menschen wie mich dann nehmen würdest, sagst du, hey, Danny, da gibt's ein paar Stellschrauben, fang erstmal damit an. Was wären so deine Tipps oder für Habits, die du empfehlen würdest?
Ich bin ein Riesenfan davon, sich einen Wecker zum Einschlafen zu stellen, so, weil alles beginnt irgendwie mit gutem Schlaf. Und ich habe so die Angewohnheit, wenn ich mich nicht dazu force, abends schlafen zu gehen, verschwende ich einfach Zeit, die in Schlaf auf jeden Fall besser investiert wäre. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen zu sagen, okay, ich stelle mir einen Wecker auf 21.30 Uhr und dann bin ich im Bett. Punkt. Weil dann weiß ich, ich habe eine halbe Stunde zum Einschlafen, um 6 Uhr kann ich aufstehen, habe 8 Stunden, wunderbar. Das ist irgendwie so eine gute Grundlage, weil tendenziell verschwendet man abends einfach Zeit. So, für mich sind die Basis das absolut Alltagsbewegung. Ich stehe morgens auf, ich trinke einen Proteinshake, das ist so meine erste Routine, damit ich schon mal die Aminosäuren drin habe, damit ich ein bisschen vorgesättigt bin. Ich freue mich auch richtig morgens auf den Shake, so das ist so mein Start in den Tag. Dann komme ich so 20 Minuten im Kopf klar und dann geht es für mich ab aufs Fahrrad, weil ich weiß, okay, wenn ich das halt hinten rausschiebe, wird einfach die Wahrscheinlichkeit immer geringer, dass ich die Bewegung reinkriege. Das heißt, ich fange halt direkt meinen Alltag mit Bewegung an. Ich mache dabei die Arbeit, die für mich den höchsten Hebel auf meinen Beruf heutzutage, falls man das so sagen kann, hat. Das heißt, ich gehe direkt in Scriptwriting und in Content-Recherche. Das mache ich einfach am Handy, kombiniere das damit. Das heißt, ich habe dann schon in zwei Bereichen sowohl quasi körperlich als auch quasi beruflich die größten Hebelaktivitäten direkt am Anfang des Tages gestartet. Und dann gibt es für mich noch so ein paar Basiskniffe, dass ich halt sage, okay, ich persönlich trainiere 2 von 3 Tagen auch Krafttraining, muss man aber nicht machen. 2-mal die Woche ist auch super, wenn man irgendwie Best Bang for Your Buck quasi haben will, 2-mal die Woche ein Ganzkörpertraining. Und es gibt halt ein paar Lebensmittel, die ich jeden Tag integriere. Also bei mir gibt's jeden Tag Eier, jeden Tag Gemüse wie Brokkoli, jeden Tag Beeren, jeden Tag Fleisch. Und mittlerweile auch jeden Tag rote Beete, weil mir das bei meinem Cardio-Training sehr viel hilft. Aber das sind einfach so ein paar Basislebensmittel, die ich auf sehr einfache Arten und Weisen in meinen Alltag integriere. Eigentlich immer mit ähnlichen Rezepten, die einfach nur ein bisschen mit zum Beispiel Geschmackspulver abgewandelt werden, dass ich halt einmal irgendwie ein Strawberry und einmal ein Blueberry draus mache. Aber dass quasi die Lebensmittel, die Nährstoffe liefern, immer gleich sind. Ja, und das klingt alles so unspektakulär, aber es ist halt auch am Ende ehrlicherweise unspektakulär.
Das ist ja die Konsistenz. Und jetzt bei Eier, weil ich habe da jetzt auch, ich koche mir einfach relativ viel Eier mal vor, weil es ist für mich irgendwie ein schneller, guter Snack und man kann es gut vorbereiten, ist jetzt auch nicht teuer. Aber was würde man jetzt also sagen beim Thema Cholesterin? Das war ja mal so ein Thema.
Das Lustige ist, der Körper synthetisiert den Großteil des Cholesterins selber. So, das muss man erstmal quasi wissen. Also das Nahrungskolesterin hat nur sehr begrenzt einen Einfluss auf das Körpercholesterin. Es gibt Menschen, die haben eine Genmutation, das ist am NPC1L1-Transporter heißt der, glaube ich. Das heißt, diese Menschen nehmen mehr Cholesterin aus der Nahrung auf. Das sind aber meistens sowieso Menschen, die ein Problem mit Cholesterin haben. Und diese Menschen müssen sowieso Cholesterinsenker nehmen. So, das heißt, ob man da jetzt an der Ernährung ein bisschen rumspielt, macht im Großen und Ganzen keinen Unterschied, weil man muss sowieso eigentlich medikamentös dran gehen. Da gibt es verschiedene Optionen. Die cleanste Option ist ein PCSK9-Inhibitor. Da muss man aber gucken, ob man den verschrieben kriegt, beziehungsweise ob man den auch bezahlen kann oder ob es die Kasse übernimmt. Ansonsten muss man halt irgendwie Statine nehmen, auch wenn es da auch Unterschiede gibt. Aber quasi für den Großteil der Bevölkerung hat das Nahrungskolesterin keinen signifikanten Einfluss auf das Cholesterin quasi im Körper, im Blut, beziehungsweise auf ApoB und LP klein a. Und das sind eben die kausalen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auf der anderen Seite liefern aber Eier unglaublich viele Nährstoffe. Also Eier haben alle Vitamine bis auf Vitamin C, haben so Sachen wie Cholin, was ein unglaublich geiler Nährstoff fürs Gehirn ist. Das ist auch zum Beispiel, wenn eine Frau schwanger ist, bitte einfach jeden Tag mindestens 2 Eier essen. Einfach wirklich als Basisding durchziehen, weil es unglaublich wichtig sein kann in der Schwangerschaft. Auch in der Schwangerschaft sind auch Supplements durchaus keine doofe Idee, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ja, genau, das zum Thema Eier und Cholesterin, um das abzuhaken.
Ja, cool. Ich habe gestern mein Eier-Abo abgeschlossen. Mein Nachbar war gestern kurz vor Dai. Der hatte aber Hühner auf dem Grundstück und der hat dann zu viele jetzt, weil die haben zu viel Junge gekriegt. Und dann haben wir gestern beschlossen, dass ich quasi jede Woche meine frischen Eier vom Nachbargrundstück kriege, was schon ziemlich cool ist.
Das ist auch voll faszinierend. Du kannst ja auch über die Hühner und es ist ja eigentlich total offensichtlich, aber du kannst über das Futter ja auch total das Ei verändern, ne? Gibst ein bisschen Astaxanthin rein, dann wird's orange, kannst ein bisschen Chlorophyll reinkriegen, dann kriegst du grüne Eier. Also da kann sich da auch mal so ein bisschen Spaß erlauben, ein bisschen rumexperimentieren und dann kannst du sagen, ah, die Woche hätten wir mal das und das. Da ist das Futter tatsächlich auch sehr, sehr wichtig.
Ja, da gibt's so ein paar interessante Industriesachen, was die füttern. Die füttern es halt extra so, dass das Eigelb schön gelb oder orange aussieht. Jetzt in meiner Eierpackung, die ich gerade von ihm gekriegt habe, ist witzig, weil einfach, das sieht aus wie Ostereier, weil die alle gefärbt aussehen, aber die sind halt, also jedes Ei sieht halt anders farbig aus schon, von der Kalkhülle quasi schon. Ja, ich bin mal gespannt, ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, glaube ich, gewesen. Wir waren jetzt ein bisschen bei den Basics und was ich ganz sympathisch, ja auch noch glaubwürdig bei dir fand, es gibt so andere Influencer, vielleicht würde sich das heute nicht mehr durchsetzen, wo wir sagen, okay, nur damit funktioniert es. Und der Rest ist eigentlich nur Beiwerk. Aber du sagst ja jetzt hier auch ganz klar, nee, es gibt halt ganz viele große Hebel und das kannst du ändern. Das heißt, das fand ich so cool, nicht dein Produkt stand im Vordergrund. Das heißt, das, was du mit deiner Technik gezeigt hast, damit habe ich schon 3-4 Mal einfach super erfolgreich abgenommen. Konnte das eine Weile halten. Ich habe so ein bisschen immer Jojo-Effekt, weil ich dann mein Verhalten wieder, weil ich in alte Muster zurückfalle und dann darf ich es nochmal ansetzen. Aber, und da kommen wir jetzt quasi mit dem, wo ich jetzt anfange, deine Produkte mehr zu implementieren, also, oder deine Produkte, also die More-Produkte oder Proteinprodukte, wie auch immer, weil ich ja quasi dann, wenn ich mehr mit meiner Familie zusammen essen möchte, ne, dass ich sage, okay, die essen Pizza oder die essen XY, dass ich dann quasi Produkte substituiere. Und da würde mich nochmal ein bisschen interessieren, weil du hast ja auch viel Zeit in die Produktentwicklung mit investiert, hast auch geforscht, was sind da so die Hebel, wenn ich sage, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Eier, ich würde jetzt gerne eine Pizza essen oder ich würde auch gerne einen geilen Quark oder einen Kuchen essen. Wo sind da die Hebel, wo ich sagen kann, okay, ich kann andere Alternativprodukte verwenden, um trotzdem geiles, leckeres Endprodukt zu kriegen, das aussieht wie ein Original.
Ja, du hast es lustig beschrieben, weil du hast gesagt, okay, der Jojo-Effekt kommt bei dir, wenn du quasi wieder in alte Verhaltensmuster reinfällt. Und das ist ja auch total logisch, ne? Weil irgendwie das eine führt zum einen, das andere führt zum anderen und ne, wenn man wieder das andere macht, kommt man wieder beim anderen raus.
Genau.
Und das Spannende ist ja dahinter, wieso passiert das? Ne? Weil man quasi etwas macht, was sich anfühlt wie Verzichten, um ein gewisses Ergebnis zu kriegen. Aber wenn man dann halt nicht mehr verzichtet, dann kriegt man wieder das ursprüngliche Ergebnis. Und das ist so das Prinzip hinter More, zu sagen, okay, wir versuchen die Sachen, die bessere Nährwerte und ein besseres Ernährungsprofil haben, sich so anfühlen zu lassen, dass sie sich halt eben nicht nach Verzichten anfühlen und man halt quasi durch eine andere Entscheidung, aber das gleiche Verhalten im Endeffekt, ein anderes Ergebnis kriegt. Das heißt, More hat halt ganz viele verschiedene Produkte, angefangen total offensichtlich bei sowas wie Sirup, den Getränkesirup, wo man irgendwie, keine Ahnung, Saft durch halt das austauschen kann, dann hat es halt 0 Kalorien statt irgendwie 50 Kalorien, hat aber auch bis zur Teriyaki-Soße oder dem Porridge oder zum Beispiel dem Sahneprotein, womit man dann einen Teil des Mehls quasi beim Pizzabacken austauschen kann, das hat dann dadurch nicht weniger Kalorien, aber es sättigt besser und hat ein besseres Nährwertprofil und hat dadurch eben den Effekt, dass man insgesamt weniger konsumiert und sein Protein erhöht. Und deswegen zeigen wir halt auch ganz viele Rezepte und so weiter. Ich habe zum Beispiel heute gar kein Need mehr, eine normale Pizza zu essen, weil halt mir die Pizza, die wir machen, genauso gut schmeckt. Und also so, also früher habe ich Pizza gecraved. Ich war wirklich immer, ich habe bei Domino's Binge-Attacken gehabt. Ich habe mir immer diese Waikiki, das ist glaube ich die Ananas-Pizza, mit Extra-Käse bestellt und dann auch, also noch diese Rollen dazu, in der Sucuk-Variante, in der Salami-Variante, in der Käse-Variante und noch ein Ben Jerry's. Und ich hatte wirklich krasse Domino's Binge-Anfälle. Das kann ich mir heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weil ich einfach keinen Need mehr dafür habe, weil halt die Variante mir 80% so gut schmeckt. Und dann habe ich nicht mehr dieses Craving danach. Und deswegen versuchen wir, die ganzen Lebensmittelkategorien von Menschen durchzugehen und zu überlegen, okay, wie können wir die halt optimieren, sodass sie möglichst genauso schmecken. Das klappt manchmal zu 80, manchmal zu 100%. Aber halt eben automatisch den besseren Effekt haben, damit man nicht in alte Verhaltensmuster zurückfällt.
Ja. Das heißt, das war so ein kleiner Exkurs mal in die Moorwelt. Da findet man ziemlich viele spannende Produkte. Ich habe mir jetzt ein paar mal bestellt. Ich bin auch schon gespannt, da mal mich ein bisschen durchzuarbeiten. Und der andere Aspekt, den ich bei dir ja total faszinierend finde, also nicht nur, dass du natürlich eine physische Präsenz hast, die natürlich beeindruckend ist und wo man auch gerne hinschaut, und du bist wahrscheinlich einer der wenigen
männlich. Für die Fitnessszene bin ich super schmal. Da gibt's deutlich krassere Jungs.
Ja, jetzt könnte man sagen, was ist ein Schönheitsideal? Ich gucke mir auch Videos von Markus Rühl an, aber Markus Rühl möchte ich auch nicht so aussehen. Also als Beispiel. nein, es geht mir ja da auch um so ein bisschen Realismus. Und aber ich wollte jetzt gar nicht mehr mal so auf dieses Physische, weil ich sage mal einfach diese gesunde Ernährung, schlank und dann einfach die Kombination mit ein bisschen Kraftsport, dann sieht man ja phänotypisch, ist man ja schon ganz weit vorne. Hast du ja vorhin auch schon gesagt. Also das ist ja schon eine extreme Hebelwirkung und es muss ja nicht jeder aussehen wie auf der ISPO. Aber was ja nochmal faszinierend ist, ich sage ja, viele Content-Creator, da möchte ich das Leben nicht tauschen. Also das ist alles shiny und glossy auf Instagram, aber reich sind die auch nicht. Das sieht bei dir jetzt anders aus. Und mir geht es nicht um Reichtum und um Neid, sondern mir geht es mehr darum, um dein erfolgreiches Unternehmertum. Und vielleicht können wir das mal so ein bisschen beleuchten, wie es dir quasi gelungen ist, aus Content-Creation quasi erfolgreicher Unternehmer zu werden.
Ich muss sagen, ich habe halt, also dass ich Unternehmer geworden bin, war im Endeffekt Zufall, weil ich mich damals nicht mit den Firmen assoziieren wollte, die es schon am Markt gab. Da muss man ein bisschen zurückspulen in der Zeit. Damals war es so, alle Firmen haben BCAAs verkauft. BCAAs ist einfach im Endeffekt so ein paar Aminosäuren, die einen Teil der essentiellen Aminosäuren abbilden, aber jetzt ehrlicherweise kein sonderlich sinnvolles Produkt. Aber so ziemlich jeder Fitness-YouTuber hat die beworben mit, oh mein Gott, damit holst du die letzten 5% raus. So, und das hat für mich halt keinen Sinn ergeben, weil es halt inhaltlich Schwachsinn war. Und alle Firmen haben das aber halt auch gemacht. Und ich wusste damals, okay, ich finde Supplements unglaublich interessant. Es ist ein Thema, womit ich mich schon seit Jahren auseinandersetze. Aber ich bin nicht bereit, mich mit einer Firma zu assoziieren, die da quasi mitmacht. Weil ich schon immer wusste, okay, wenn man nicht hardcore quasi auf Reputation bedacht ist und quasi, dass man versucht, immer die Wahrheit zu sagen, die so kompromisslos wie möglich, und wenn man es falsch macht, dann muss man sich eben korrigieren, dann ist man halt am Ende am Arsch. Und das hat mich über die letzten Jahre auch gerettet, weil man kann irgendwie sagen, oh mein Gott, der hatte irgendwie eine schlechte Trennung und da gab es irgendwie Promiflash und bla bla. Ja, aber am Ende kann mir halt keiner vorwerfen, dass ich Blödsinn erzähle. So, und deswegen gibt es halt auch ganz viele Leute, die meinen Tipps folgen. Das ist so ein bisschen so ein Schutzschild quasi gegen alles, was, also womit man sonst angegriffen wird. Deswegen haben wir damals dann tatsächlich die Firma gegründet. Also ich habe dann Mitgründer gesucht und gefunden und haben dann so angefangen. Und ich glaube, ein Großteil des Erfolgs ist, dass wir halt einfach super nüchtern auf diese Welt blicken. Ne? Also vor 2 Jahren war ich mal kurzzeitig von Social Media weg. Und dann, das war so die Phase, wo alle gesagt haben, ja, man darf nicht über Abnehmen reden, ne? So, übergewichtig heißt jetzt plötzlich mehrgewichtig, was auch immer das für ein Sinn sein soll. Wörter einfach, also ich kann es ja verstehen, wenn man Schimpfwörter austauscht, aber ein neutrales Wort gegen ein anderes neutrales Wort auszutauschen, um das Gleiche zu sagen, ist wirklich die Absurdität in Person oder in Wort. So, und dann hat keiner mehr über Abnehmen geredet, sondern über besser fühlen oder keine Ahnung was, leichter fühlen. Und dann bin ich halt zurück auf Social Media und habe gesagt, nee, ich rede über Abnehmen und ich spreche Leute an, die Fett verlieren wollen. Punkt. Und ich sage, wenn du dick bist und du willst nicht mehr dick sein, dann versuch mein Zeug. Punkt. und ich glaube, ich hätte mir das Gleiche gewünscht und ich stehe auch einfach auf so eine Ansprache so. Und das machen wir halt auch im Firmenkonstrukt, ne? Als wir zum Beispiel gelernt haben, dass halt der größte Effekt bei Leuten es hat, wenn sie quasi eine Mahlzeit durch einen Proteinshake austauschen, dann haben wir halt dafür eine komplette Range entwickelt und sagen halt auch von Firmenseite, ey, wenn du Fett verlieren willst, ist ein relativ einfacher Schritt, nimm dein Frühstück und tausche durch einen Proteinshake aus. Dafür werden wir von 100 Leuten angegriffen, aber es ergibt halt wissenschaftlich Sinn. Wenn wir angegriffen werden, mache ich ein Video dazu und erkläre das. Andere Firmen trauen sich das halt nicht und genauso ist halt auch in der Produktentwicklung. Wir suchen halt immer nach Sachen, die wir irgendwie anders machen können und verbessern können. Ich glaube, das ist auch so ein Teil von meinem Hacky-Gehirn. Also ich denke mir immer, hey, es muss doch eigentlich irgendwie einen schlaueren Weg geben, das zu machen, bei fast allem. Manchmal fliege ich dann auf die Fresse und merke, nee, die Alten hatten doch alle recht. es gibt da keinen schlaueren Weg, das zu machen. Aber manchmal findet man dann halt auch Sachen und das sind dann halt in diesem Produktbereich dann sehr erfolgreiche Sachen. So haben wir dann die Firma die letzten Jahre aufgebaut. Ich habe halt schon lange Content gemacht, mich interessiert Content, ich finde es super spannend, zu überlegen, wie kann man Dinge simpler und einfacher und mehr entertaining formulieren. Ich habe kein Problem damit anzuecken, also wenn ich glaube, eine Wahrheit zu kennen, die Menschen helfen kann und die, also die quasi valide und sinnvoll ist, so, dann spreche ich die halt aus, egal ob das jetzt jemand mag oder nicht. Und dadurch stoßen dann halt irgendwie Leute auf ein und entweder sie testen es und finden es von Anfang an super oder sie testen es nie und finden es immer doof oder sie sind in der Zwischendings und finden mich erst doof, testen es irgendwann und finden mich dann doch wieder gut, wovon es erstaunlich viele gibt. du glaubst nicht, wie viele Nachrichten ich jeden Tag kriege, so, ey, ich fand dich echt richtig doof, aber dann habe ich es probiert und habe gemerkt, das funktioniert und jetzt mag ich dich. Ich finde, das sind auch die geilsten Leute, weil die haben dann oftmals so eine Überreaktion, weil sie irgendwie so, also ne, das Gefühl haben, es war echt doof, dass ich den am Anfang doof fand. Und man muss halt sagen, wir haben wirklich das Glück gehabt, echt geile Leute die letzten Jahre zu finden. Also wirklich so absolute Outlier, also nicht so die typischen Lebensläufe vielleicht für Positionen, aber weil ich halt in dieser Fitness-Szene jetzt schon so lange aktiv bin, habe ich halt mich mit ganz vielen Leuten connected und konnte die teilweise aus anderen Berufen rausholen. Also zum Beispiel der Head of Product bei der TKG, der war ursprünglich im Polizeipräsidium, hat Datenanalyse, organisierte Kriminalität, irgendwas geleitet, hatte irgendwie 1000 Leute unter sich, aber ist halt so ein super hochbegabter Typ, der halt seit 20 Jahren irgendwie im Hobby nichts anderes macht, als Studien zu analysieren, weil er halt bei der Polizei ehrlicherweise nicht so viel arbeiten musste, sorry an die Polizei, aber mein Polizeipräsidium hatte halt irgendwie 2 Stunden am Tag, die er arbeiten musste. Der hat sich dann halt zum Beispiel, also wir hatten den in die Company dann quasi nach und nach reingeholt und der hat sich halt bewahrheitet als einer der wahrscheinlich den besten Produktbereich in Europa, wenn nicht sogar international aufbaut, weil er halt ganz viele verschiedene Qualitäten mitbringt und auch noch ein Team führen kann. Und da hatten wir einfach echt Glück mit Talents auch die letzten Jahre, dass wir richtig viele gute Leute bekommen haben, die dann diese ganzen wilden Ideen umsetzen.
Und ich habe letzte Woche erst wieder ein Führungskräfteseminar gehalten und Peter F. Drucker hat ja gesagt, okay, eins von 6 entscheidenden Kriterien, die du als Führungskraft haben musst, als Effective Executive ist Personalauswahl. Und ich habe selber erlebt, ich habe auch schon Fehlentscheidungen getroffen und ist dann halt schon echt doof, so. Ja. Wenn man bei Personal viele Entscheidungen trifft, weil der Hebel einfach so ein großer ist. Du postest ja auch auf LinkedIn zu und das finde ich auch schön, weil es auch so ein bisschen wieder ein Stachel in der Wohlfühlgesellschaft geworden ist, dass du sagst, okay, es geht auch um Performance. Wonach suchst du deine Leute aus? Woran erkennst du, was ist ein Talent und was kein Talent?
Ich brauche Leute, die innerlich ein Stück kaputt sind. So, und das eckt an, aber das brauchen wir. Also ich brauche Leute, die ihren eigenen Wert über ihre Leistung definieren. Weil so bin ich selbst. Ne? Also wenn es nicht so wäre, hätte ich halt schon jetzt auch 5-mal aufgehört zu arbeiten, weil den Tag in den schönsten Hotels verbringen kann ich schon. Und ich kann auch 5 Steaks essen am Tag, wenn ich will. muss man ja einfach so aussprechen. Ne? Aber ich brauche diese Arbeit, um mir zu beweisen, dass ich irgendwie einen Wert habe. Weil ich finde es total schwierig, so dieses intrinsische Wertding, keine Ahnung, was das sein soll. Ne? Vielleicht wissen bestimmt andere. Aber ich will halt irgendwie von Wert sein, so für mein Umfeld, für die Company, irgendwie Ideen umsetzen. Und ich glaube, all die Leute, die bei uns sehr gut sind, die haben das auch intrinsisch in sich, dass sie sich zu einem großen Teil über ihre Arbeit definieren, über das, was sie leisten. Ich habe das auch schon ein paar Mal auf LinkedIn gepostet und dann kommt immer so, oh mein Gott, das ist eine so ungesunde Einstellung, ja, ist mir egal. So, so wenn es mir damit gut geht, also für mich ist es einfacher zu sagen, naja, dann leiste ich halt was und fühle mich dann gut und die Welt ist in Ordnung. Und ich glaube zum Beispiel auch in Nico ist auch sehr so, dass er sich über seine Arbeit definiert, aber dem geht's auch super, also der findet sein Leben auch geil. So, das ist zwar irgendwie anstrengend und man arbeitet dann halt viel. Und ja, auch wenn in dem deutschen Arbeitsvertrag 40 Stunden drinstehen, sieht die Realität für solche Leute anders aus. Braucht mir jetzt auch keiner mit Arbeitsgesetz kommen, das machen die alle freiwillig, aber das ist, glaube ich, so der Grundfaktor. Das Zweite ist für mich sehr wichtig bei Leuten, die man sehr eng an sich ranlässt, die dürfen nicht getrennt von Anreizen sein, also es müssen schon Leute sein, die in ihrem Leben richtig viel erreichen wollen, aber sie müssen auch das Richtige tun, wenn gerade nicht direkt ersichtlich ein Anreiz dafür da ist. Also nicht quasi die Leute, die jede Interaktion irgendwie maximieren und quasi nur dann Vollgas geben, wenn sie gerade dafür einen Anreiz haben. Und am besten erkennt man das an Leuten, die schon mal durch die Scheiße gegangen sind für einen Chef, der sie nicht wertgeschätzt hat. Also gibt es zum Beispiel einen, der macht Management, der hat 2 Jahre für jemanden gearbeitet, der ihn nicht gut behandelt hat und das ganze Geld, was ihm eigentlich auch zum Teil mit zusteht, verprasst hat. Aber der hat halt immer noch für den gearbeitet und immer noch Gas gegeben und immer noch quasi gewissenhaft seine Arbeit gemacht, wo du einfach weißt, okay, wenn du den aus so einem Umfeld reinholst und in ein richtiges Umfeld setzt und ihn quasi nicht ausnutzt, dann wird der halt wahrscheinlich dir auch quasi nichts Negatives antun und halt gewissenhaft arbeiten. Oder ich habe zum Beispiel jetzt hier Romina, also meine Freundin, die hatte jetzt eine Freundin da, die hat bei einer Company Social Media Management gemacht und ihr hat die Arbeit gar nicht gefallen. Also die wurde irgendwie von der Chefin ausgenutzt und ne, ihr hat die Arbeit echt nicht gut getan. Und trotzdem hat sie sich aus vielen Abendessen und sowas rausgezogen, weil sie gesagt hat, hey, ich muss meine Arbeit machen. So jemand ist natürlich, also ne, da sehe ich, ich habe dir sofort gesagt, ey, wenn du mal einen neuen Job suchst, melde dich sofort bei mir, weil das ist natürlich ein Verhaltensmuster, wenn jemand sich quasi so vorbildlich verhält, ohne einen Anreiz dafür zu haben, dass das dann eine Person ist, die mit guten Anreizen viel, viel besser noch sein kann.
Du hast das eben schon mal angedeutet. Es gab so einen Film mit Pierce Brosnan, After Sunset oder so hieß der. Das heißt, er war ein erfolgreicher Bankräuber, hat dann die Millionen gehabt und hat sich diesen Traum erfüllt, den alle wollen. Das heißt, er hat jetzt die Millionen und ist auf irgendeiner Hawaii-Insel und macht eine Bar. So. Ja. Und so nach 2 Wochen fängt die Langeweile an. So, und jetzt, wie jung bist du jetzt?
Werd bald 30, also jetzt quasi.
Du bist bald 30, ja. Also 30. Noch nicht mal 30, aber du hast ja schon ausgesorgt finanziell. Also du müsstest dich jetzt nicht, natürlich eine Frage des Lebensstandards, aber ist jetzt kein Riesen-Act mehr. Und jetzt ist ja die Frage, bist in Südafrika, hast eigentlich das, wovon viele träumen. Und was treibt dich jetzt noch an? Was willst du erreichen?
Ich hatte eine Phase, wo ich Social Media und so nicht mehr gemacht habe. Und wo ich auch nicht mehr in der Company so involviert war. Und mir hat sehr der soziale Status gefehlt. Also ja, ich war dann halt ein Typ, der reich ist, cool. Aber das ist ja schon was anderes versus, hey, du bist ein Typ, quasi zu dem irgendwie Leute aufschauen, wo Leute hinkommen und sagen, hey, ne, hier, wir haben Probleme, können wir dir lösen? Wo man irgendwie ein komplettes Umfeld hat, was darauf basiert, dass man selbst eine gute Leistung irgendwie erbringt, wo man Leuten Chancen geben kann. Also ich liebe es zum Beispiel, wenn man irgendjemanden findet und man sich denkt, Moment mal, der könnte das und das bestimmt richtig gut und dann quasi der Person die Chance zu geben, die einzuarbeiten und zu sehen, wie das funktioniert. Ich finde, dass dieses Talent-Finding finde ich irgendwie so geil, wenn das wirklich funktioniert. Und das hat mir alles sehr gefehlt. Ne? Dazu noch dieses Arbeiten einfach mit einem Team. Also ich bin ein sehr sozialer Mensch, aber wenn du keine Arbeit hast, die man gemeinsam verrichtet, dann ist man ja nicht die ganze Zeit mit 10 Leuten zusammen, weil man machst den ganzen Tag, spielst ja nicht Skat, so. Das heißt, die Arbeit ist ja irgendwie so eine super Grundlage, um ein gemeinsames soziales Umfeld zu haben, was irgendwie eine Mission hat, wo man was tun kann, wo jeder irgendwie seinen Lebensunterhalt damit verdient und nach vorne kommt und dann eben auch gemeinsam schön Abendessen geht. Und ja, das hat mir alles ziemlich gefehlt. Und als ich dann wieder angefangen habe, habe ich gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat. Ja, das ist wahrscheinlich so die Begründung dafür.
Ja, finde ich nochmal super stark. Einfach nochmal auch für dieses Thema, weil ich mich viel mit dem Thema Resilienz beschäftige oder jetzt das nächste Buch, was ich schreibe, ist gerade zum Thema New Work, dass es gar nicht darum geht, dass man immer weiter die Arbeitszeit reduziert und noch mehr Life statt Work hat, sondern eigentlich du brauchst das Thema, für dich brennst, am richtigen Ort sein und dann machst du dein Ding und ziehst es durch und dann eine Beraterin hat so schön geschrieben, Work-Life-Alignment. Das heißt, es muss halt stimmig sein und es ist nicht unbedingt die Arbeitszeit, die relevant ist, sondern ob du im richtigen Position bist. Bist du das im Polizeipräsidium oder bist du das bei Head of Product Management?
Mit Nico zum Beispiel, also Nico ist einer meiner Bestes, der Head of Product ist einer meiner besten Freunde. Aber die, also hätten wir nicht die Arbeitswelt, um miteinander quasi zu reden, würden wir uns vielleicht zweimal im Halbjahr hören, weil wir halt einfach nicht viele private Themen haben, worüber wir uns austauschen könnten oder so. Aber dadurch, dass es halt diese gemeinsame Mission gibt, hat man halt jeden Tag Kontaktpunkte und Ideen, die man spinnt und irgendwie Kämpfe, die man gemeinsam kämpft und Sachen, die man gemeinsam umsetzt. Und dadurch passiert ja auch viel des sozialen Bondings.
Ja. Ja, ich habe mich ja überhaupt nicht an meine Struktur gehalten, die ich vorbereitet habe. Du hast es mir auch nicht leicht gemacht, deine Struktur mitzugehen. und gleichzeitig finde ich ganz viele Sachen total interessant. Aber ich habe gleich diesen, ich sag's mal immer so einen persönlichen Teil noch. Das war schon alles sehr persönlich, aber das ist der offizielle persönliche Teil. Aber bevor ich jetzt den, ich sage mal, den Fachthemenbereich abschließe, gibt es noch eine Sache, wo du sagst, hier, denn jetzt haben wir ein bisschen über mein Buch gesprochen, aber ein ganz wichtiges Thema, das hast du jetzt noch gar nicht beleuchtet oder hast du gar nicht nachgefragt, das wäre mir nochmal wichtig.
Ich muss sagen, ich glaube, man sollte sich, also das Wichtigste, das will ich einfach nur nochmal betonen, ist dieses Thema Umgebungsdesign. Da muss man sich wirklich so ein bisschen mit reinfuchsen und immer überlegen, wenn man welche von meinen Tipps hört, und ich versuche das deswegen auch immer direkt so zu beschreiben, dass man es in die Handlung umsetzen kann, immer zu überlegen, okay, ich habe jetzt das verstanden, wie kann ich meine Umgebung so strukturieren, dass ich ab morgen quasi das bessere Verhalten automatisch mache, anstatt quasi das schlechtere Verhalten vielleicht zu machen. Ne? Sei es, dass man den Proteincheck in die Küche stellt, dass man sich ein Walking Pad holt, sei es, dass man sich schon mal ein Fitnessstudio-Abo holt, was auf dem Weg zur Arbeit liegt und so weiter. Also wirklich, ich kann nicht genug betonen, wie wichtig dieses Thema Umgebungs- und soziales Design ist. Und je früher man das versteht, desto weniger wird man sein Leben oder desto kürzer wird man sein Leben hassen. So. Vielleicht so.
Ja, hasst nicht euer Leben, ist ein guter Input. So, und jetzt gehe ich in den persönlichen Teil über. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Also erstmal eine geile Mission, glaube ich, das ist ganz wichtig. Und Leute, die kompatibel sind und sich aber auch streiten können, also wie bei so einer Familie, ne? Dass man einfach, was ich zum Beispiel sehr mag, ist Leuten das Konzept zu erklären, wie ich über Menschen denke, so als Intro über meine Person, weil viele Leute haben ja Angst davor, kritisiert zu werden oder auch selbst zu kritisieren, weil man glaubt, dass es ein Affront ist, aber Menschen funktionieren ja so, dass man von Natur aus und über die Erziehung gewisse Verhaltensmuster mitbekommen hat und diese Verhalten manifestieren sich dann in der Welt und dann kriegt man von seinem sozialen Umfeld Feedback und durch dieses Feedback passt man dann sein eigenes Verhalten an. So, ne? Wenn man irgendwie zu laut ist oder irgendwie zu aggressiv oder was auch immer, kriegt man Feedback und dann passt man es an. Das heißt, wenn man Menschen dieses Feedback nicht gibt, raubt man sie im Endeffekt der Möglichkeit, ihr Verhalten sozial anzupassen und grenzt sie damit eigentlich sozial aus. So, und wenn man dieses Konzept einmal so quasi irgendwie offen in den Raum geworfen hat, schafft man eine viel freiere Feedback-Kultur für alle, weil man dann halt irgendwie sagen kann, ey, oh Digga, pass mal auf, ganz ehrlich, das und das kam gerade so und so rüber. Und die andere Person sieht das als viel eher als geil, dass ich das erfahren habe, weil mir sonst das nicht aufgefallen. Und das muss halt in alle Richtungen quasi nach oben, unten, links und rechts irgendwie gelten. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine ganz wichtige Grundlage. Und dann muss man nach den persönlichen Verhaltensmustern irgendwie sinnvolle Anreize schaffen und versuchen, ich sehe alle Menschen halt so ein bisschen wie so PC-Spielcharaktere, ne, wo halt jeder quasi in verschiedenen Bereichen verschiedene Level oder halt Weaknesses hat. Also ich zum Beispiel, ich bin halt super schlecht darin, Dinge quasi strukturiert abzuarbeiten. Kannst du mich mitjagen? So, also kannst du mich wirklich mitjagen? Aber dann habe ich halt Leute um mich rum, die super gut darin sind und halt weniger vielleicht diesen Kreativkopf haben, der irgendwie Sachen dann zusammenspinnt. Und das einfach irgendwie so ganz viele verschiedene PC-Spielcharaktere miteinander zu verbinden und dann zu sagen, okay, was braucht man alles in einem Team, damit das Ganze funktioniert?
Finde ich gerade mega witzig, weil du tickst da gleich gerade sehr ähnlich wie ich und ich entwickle gerade mit einer Agentur ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, wo wir auch ein Rollenspiel haben, also wir machen so ein fiktives Rollenspiel, wo die Leute dann reingehen, aber also ein echtes Rollenspiel und dann analysiert man die ganzen und die müssen in unterschiedliche Charaktere aber reingehen und das Ganze wollen wir dann genauso analysieren mit so wie Balkendiagrammen aus Rollenspielen, du warst jetzt sehr extrovertiert oder sehr strukturiert oder eher erratisch etc. und wie kann man halt so ein Upleveling, so ein Upskilling erreichen, Und was hast du gerade gesagt, was für mich viel wichtiger ist, wenn ich sage, okay, ich bin halt überhaupt nicht strukturiert und gewissenhaft, aber hier, Elisabeth kann das super geil, dann lass doch Elisabeth machen, da muss es nicht Christian machen. Und da entwickeln wir gerade dran, das finde ich total spannend, weil das ist genau dieses gleiche Bild, wo man sagt, okay, wo kann ich ableveln, wo ist es sinnvoll, wo bringe ich meine Stärken ein und wo kann es eigentlich wer anders viel besser machen. Cool.
Und was ich noch mega wichtig finde in Organisationen ist, diese, also sich zu erinnern, wo Wert geschaffen wird. Weil ich muss auch immer wieder die Leute bei uns quasi zusammenreißen, zu sagen, ey, sagt einfach mehr Meetings ab, lasst diese, also so viele Meetings könnten einfach eine WhatsApp sein, oder halt irgendwie Meetings anzufangen, erstmal damit irgendwelche KPIs durchzugehen, wo eh keiner zuhört. Nee, fangt doch das Meeting einfach damit an, was gerade die größte Hürde ist, die einen diese Woche vom Wachsen anhält, lasst die Hürde lösen und dann lasst die Leute Sachen erschaffen. Also natürlich gibt es irgendwie Leute, die Managing Positions haben, die in 20 Departments irgendwie rein müssen in der Woche, die dann 20 Meetings haben. Ja, aber wenn quasi jeder in dem Department 20 Meetings hat, verschwendest du einfach die ganze Company-Zeit. Und ich bin da auch manchmal relativ hart. Also es gab letztens irgendwie so ein Company-Meeting, wo ich mit rein sollte. Da waren da irgendwie 4 Minuten, also ne, 30 Leute in dem Meeting. Es war 4 Minuten nach Anfang und es wurde noch irgendwie über das letzte Wochenende gequatscht. Und wir haben noch irgendwie auf Leute gewartet. Wir haben gesagt, Leute, wir haben jetzt 5 Minuten zu spät, hier sind wir 30 Leute drin. Das heißt, wir haben gerade 150 Minuten gewastet. Können wir jetzt bitte anfangen? So, und da war kurz Ruhe und dann ging es los. Aber ich habe für sowas einfach keine Geduld, sondern ich, ne, ich bin da halt sehr so, hey, wir sind eine Organisation, das muss halt irgendwie in die Richtung geben und das ist unsere Obligation und dann Spaß können wir beim Abendessen haben.
Milton Friedman hat so schön gesagt, the purpose of doing business is doing business. Ne? Also das ist so ein bisschen, ja, Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps, so, und da bin ich ein bisschen Preuße. Also teile ich die Einschätzung. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ich muss sagen, ich glaube, es ist wirklich das, dass wir es geschafft haben, dass so ein komplettes soziales Umfeld darauf basiert. Also, dass wir einfach wirklich ganz vielen Leuten so ihren Lebenstraum bauen können. Das ist auch immer eine der ersten Fragen, die ich Leuten stelle, wenn ich sie kennenlerne. Einfach zu sagen, sei bitte einfach super ehrlich, was du die nächsten Jahre erreichen willst. Wenn du sagst, hey, ich will steinreich werden, dann sag's einfach, also, ne, sag einfach quasi, was deine obersten Ziele sind. Oder wenn du sagst, nee, ich will ortsunabhängig und ich will mir das und das leisten können und gleichzeitig will ich das in der Arbeit machen, wunderbar, aber quasi, je mehr man davon weiß, desto mehr kann man umsetzen. Und dass da so eigentlich ganz viele soziale Netzwerke und Firmen mittlerweile drauf beruhen, das ist ehrlicherweise so das Coolste, auf das man stolz, oder auf das ich stolz sein kann.
Cool. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Boah, ganz viele. Ruhiger sein wäre klasse, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das kann. Also ich bin auch jemand so, ich bin dann auch manchmal sehr direkt. Also wir hatten zum Beispiel gestern einen Fall, da hat jemand einfach Entscheidungen in dem Team getroffen, der diese Entscheidung nicht zu treffen hat, ohne mich zu informieren. Und das sind dann manchmal so ein bisschen so strukturelle Kämpfe. Und da habe ich dem auch geschrieben, so, ey, Digga, ich ziehe jetzt hier eine Linie, geh einfach nicht nochmal drüber. Und ich habe dem auch hintergeschrieben, ich hab kein Problem mit dir, ne? Ich habe dich super gern, aber ich will gewinnen. Und ich sag dir, damit wir gewinnen, darfst du diese Linie nicht nochmal überschreiten. Und ne, also ich versuche das dann auch immer auszugleichen. So, da sollte ich vielleicht manchmal ein bisschen zurückhaltender sein. Auf der anderen Seite wissen die Leute dann auch immer genau, woran sie sind und wissen auch, dass ich sowas nie, also ich habe nie dann einen menschlichen Groll mit Menschen, sondern ich will das Spiel gewinnen, ich will geile Sachen machen und this is the playing field. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich irgendwann mal so abschalten und sowas lernen, aber das wird sich zeigen.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Ich finde die Bücher von Alex Hormozi klasse. Die sind beide super, kann man gut anwenden. Ich muss sagen, mehr verändert haben für mich seine mentalen Sachen, also seine Podcasts. Da wird er wahrscheinlich nie ein Buch zu schreiben, quasi zu diesen mentalen Themen, aber die sind wirklich klasse. Also zum Beispiel so diese Chris Williamson, 24 Harsh Truths About Life und solche Sachen von ihm. Ich war auch bei ihm in Vegas, der ist wirklich so einfach, wie er ist. Also der ist online genauso so, wie er offline ist. Ich hoffe, dass das Leute ähnlich sagen, die mich kennenlernen, aber das war sehr erfrischend zu sehen, dass das wirklich so der Fall ist.
Bis jetzt kann ich da schon ein positives Feedback geben.
Ich muss fast sagen, ich würde ihn da singulär nennen, weil er wahrscheinlich so den größten Einfluss hatte, vor allen Dingen mit den mentalen Sachen.
Mhm. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Viele. Also ganz viel dieses, ich kann das nicht. Ganz schlimm, wenn ich mich an früher zurückerinnere, ist, ich, also dadurch, dass mir immer Wert zugemessen wurde, wenn ich Leistung erbringe, war mir immer wichtig, in etwas gut zu sein, aber mir war nicht bewusst, obwohl es so offensichtlich ist, dass man halt am Anfang in allem erstmal Kacke ist. So, das heißt, ich habe mich davor eher gescheut, neue Dinge zu machen, weil es mir peinlich war, anstatt quasi zu sagen, hey geil, dadurch, dass ich das noch nicht kann, werde ich jetzt in den ersten 100 Stunden, die ich in dieser Sache mache, quasi die krasseste Rate of Learning haben. Und heute, also ich habe jetzt vor einer Woche angefangen mit Kampfsport und es macht so Spaß, ein Anfänger zu sein, weil man halt merkt von Mal zu Mal, wie man einfach besser wird und wie diese Rate of Learning einfach extrem ist. Und das hätte ich gerne früher gecheckt, weil ich dann wahrscheinlich mir viel früher neue Dinge angeeignet hätte. Und da gab es auch so einen Satz von Homose, irgendwie so, the price of getting exceptionally great at something is the shame in the beginning. So, und ne, wenn man das einfach weiß und sagt, naja gut, das ist halt, das ist das Geile an der Sache. Ich zahle halt jetzt quasi den Preis des Schämens, damit ich am Ende geil bin darin und die anderen zahlen den Preis halt nicht, deswegen bleiben sie kacke darin. Dann hat man einfach nur durch dieses Reframing, traut man sich viel mehr Dinge zu machen.
Ja, vor allem, ich finde immer die Interdependenzen, die das hat, ganz spannend. Also wenn man jetzt Arnold Schwarzenegger nimmt, der dann als Bodybuilder irgendwann mal angefangen hat mit Ballettunterricht, damit er auf der Bühne eleganter wirkt und dann andere Bewegungen hat als andere. Oder keine Ahnung, ich habe vor 2 Jahren dann mal, mein Shame war immer noch, ich kann nicht singen und Trauma aus der Kindheit, 4. Klasse, Musikunterricht, ne? Kennst du auch, oder? Keine Ahnung, man muss nach vorne, man muss singen, kannst nicht, ist halt total peinlich. Und dann, und das genau, was du gesagt hast, dieser die ersten 2-3 Monate im Gesangsunterricht. Es war ja nicht, dass ich jetzt ein geiler Sänger bin, aber das, was du an Skills da lernst in den ersten 2 Monaten, ist halt so ein Hammer, dass du so schnell bergauf gehst mit Zwerchfellatmung. Also alles, was da dran ist, dass ich das total nachvollziehen kann. Und ich denke jetzt auch gerade hier an meinen Kampfsportcoach, der mehrere schwarze Gürtel hat, der auch sagt, er hat jetzt mit Jiu-Jitsu irgendwann angefangen gehabt und hat als Rookie angefangen, bis er jetzt auch den schwarzen Gürtel hat. Aber dieses wieder Schüler sein in irgendeinem Bereich, wo du noch nicht bist, ist halt eine total geile Lernkurve. Also weil man kann halt extrem viel wachsen und man muss wieder in diese Wachstumszone erstmal reinkommen.
Ja, und dieses, und weil man dadurch natürlich auch so ein Skill-Stacking irgendwann entwickelt, wo man, also viel von Erfolg hat ja damit zu tun, dass man aus verschiedenen Bereichen irgendwie, es reicht ja oftmals schon überdurchschnittliche Kompetenz mitbringt, um dann Dinge zu kombinieren, die vorher so nicht anderen eröffnet waren. Und deswegen reicht es ja schon, irgendwie mal 200 Stunden in ganz viele verschiedene Sachen reinzustecken. Und plötzlich hat man halt eine Kombination aus, ne, bei mir war es halt so dieses Thema, okay, ich kannte mich halt irgendwie mit Supplements aus, ich habe irgendwie Social Media verstanden, ne, und ich hatte dann vielleicht noch ansatzweise unternehmerisches Wissen. So, ich war in keinem von den 3 am Anfang irgendwie exzeptionell, so, aber es hat halt gereicht, dass halt niemand quasi auf dem Level in dieser Kombination war. Und dann ist halt am Ende was draus geworden. Und das ist dann schon ganz spannend.
Ja, fällt mir dann das Beispiel von Steve Jobs ein, der an der Uni irgendwann mal so einen Kurs zu Kalligrafie oder Typografie gemacht hat und dann gesagt hat, okay, wenn ich jetzt ein Apple baue, ein Mac-Produkt baue, dann muss das eine schöne Schrift haben und wir machen andere Schriftarten. Und das hat dann quasi diesen Design-USP in der IT-Branche gebracht und damit ganz weit vorne in der Branche gewesen. Also
ja, spannend. Das kann ich auch noch nicht, das Beispiel. Aber krass, ja, macht Sinn.
Thinking out of the box, ja, cool. Ich habe ein neues, weil du hast ein schönes, ich sag mal, nicht despektierlich, auch ein Bilderbuch. Du hast ja, dein Buch ist ja nicht nur rein Text, lastig hat auch schöne Bilder und du hast auch Bilder von dir drin. Aber welches ist dein Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Wahrscheinlich irgendwie eins von meinen Eltern noch in den USA. Ich habe früher die USA und so Wohnmobilurlaube immer geliebt. Ich muss sagen, nach dem Zeitpunkt, so, also so ab der Schule, gibt es eigentlich keine Bilder, die ich mag, weil ich mich immer selbst gehasst habe auf Bildern und auch aktiv Bilder maximal vermieden habe. Deswegen wahrscheinlich so eins noch vor der Zeit. Ich weiß auch noch, der gab ja ganz viele Kinder, die sich gefreut haben auf die Einschulung. Und ich bin an meinem 6. Geburtstag aufgewacht und ich habe es gehasst, weil ich wusste, meine Freiheit endet. Ich weiß nicht, wie ich das schon im Alter hatte, aber ich konnte mich ganz genau erinnern, dass ich mir dachte, nee, ich will das nicht.
Okay, ich habe es extra positiv gemacht, wir enden positiv, du meinst das Bild aus den USA. Okay.
Ja.
Passend zu deinem Punkt vorhin, wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Also tatsächlich in manchen Momenten mit Romy, wenn wir uns mal irgendwie, also mit meiner Partnerin, wenn wir uns mal rausziehen. Ich muss aber sagen, ich finde so Ruhe relativ schwer. Ich habe mich aber auch damit angefreundet, dass ich es nicht so wirklich brauche. Also, das ist ja irgendwie auch so ein, hey, du solltest Ruhe finden. Aber ich habe bisher noch nicht den Grund dafür gefunden. Weil mir geht's echt gut soweit, ohne quasi diese Ruhe zu finden. und deswegen frage ich mich, okay, warum jetzt? Also mir geht's gut, ich schlafe gut, so, ich stehe gut auf, ich freue mich auf den Tag. Ich mache mir das, also ich liebe vielmehr das Gefühl der Euphorie. Also ich liebe dieses Gefühl, wenn Dinge anfangen, wenn ich besser werde, wenn es nach vorne geht, so diese Euphorie. Und ja, und dann falle ich abends kaputt ins Bett, aber ich schlafe super und stehe auf und freue mich auf den Tag.
Ja. Aber ich kann dich unterstützen. Im Vorgespräch habe ich ja gesagt, mein längstes Interview war das mit Manfred Prio, Psychotherapeut, Leiter der Milton Erickson Gesellschaft in Frankfurt hier, wo wir 2,5 Stunden gesprochen haben und der ein sehr ruhiger, ausgeglichener ist. Und dann ging es auch um das Thema Achtsamkeit und so und Ruhe. Und er sagte, ach, das braucht doch gar keine Ruhe. Wer braucht denn Ruhe? Wieso brauchen wir Ausgelassenheit? Warum auch Achtsamkeit? Er hat das gar nicht ironisch gemeint, sondern warum muss ich zur Ruhe kommen? Brauche ich da gar nicht. Von daher finde ich das also eigentlich nochmal.
Ich habe tatsächlich relativ viele Momente, wo ich reflektiere, ne? Also wo ich irgendwie in meinem Kopf Dinge durchgehe und überlege, mit was bin ich zufrieden, mit was nicht, was will ich ändern und so weiter, und wo ich mir Gedanken übers Leben mache, aber das sind keine ruhigen Momente, sondern ich fahre bei 180 Watt auf dem Fahrrad und habe irgendwie noch Musik im Ohr. aber es funktioniert für mich.
So, du hast Romy gerade schon mal angesprochen, vielleicht trifft die Frage auf sie zu. Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Ja, das trifft sehr gut auf sie zu, weil sie so eine, also sie hat sich eine Sache getraut, die sehr krass war. Und zwar, ich hatte sie kennengelernt quasi in einem Shitstorm wegen meiner alten Trennung, so, also quasi, wo mich die Welt gehasst hat, so. Und bei ihr war das nicht so. Also, ne, sie quasi Model, super beliebt, bla bla. super süßer Mensch, in der GNTM-Folge super quasi auch aufgetreten. Und sie hat halt dann nicht nur mich kennengelernt und sich quasi ihr eigenes Bild gebildet, sondern sie hat sich auch getraut, in der Phase, wo mich noch jeder gehasst hat, dieses Bild quasi nach außen zu zeigen. Also halt auch Stories zu posten und zu sagen, ey, Christian ist irgendwie der liebevollste Partner, den ich je hatte. Punkt. So, ohne, weißt du, ohne irgendwie, ja, ich habe ein anderes Bild von ihm oder so, sondern einfach, ne, das. Und das wertschätze ich bei Menschen extrem. Also nicht nur bei ihr, sondern es gab jetzt auch zum Beispiel irgendwie eine andere Influencerin, die dann quasi in der Zeit, also irgendwie so einen Monat später oder zwei später auch gesagt hat, ey, keine Ahnung, was ihr gegen den Typen habt, wegen seiner Trennung, aber ich habe sein Zeug gemacht, das funktioniert geil, ich habe 30 Kilo mit dem abgenommen, so what? So, und also das feiere ich sehr, wenn Menschen quasi Mut/intellektuelle Ehrlichkeit haben.
Cool. Jetzt kommt eine schwierige Frage. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Das ist so schwer, wenn man so viel darunter fassen kann, ne? Also ich glaube, das Wichtigste ist, man muss sich auf die Grundbedürfnisse konzentrieren, egal was für ein Wischiwaschi gerade in der Gesellschaft läuft. So, ne? Also einfach irgendwie First-Principle-Thinking, Evolutionsbiologie, Evolutionspsychologie, wir sind immer noch Affen, so, Punkt.
geiler Folgentitel, wir sind immer noch Affen. So.
Ja, es ist also auch, ja. es gibt so viele Stories, die ich beschreiben kann, weil ich habe ja auch mit ganz vielen Menschen Kontakt und sehe so soziale Netzwerke und so, und es ist so spannend, wenn man mal von Robert Sapolsky und so sich ganz viele Sachen zur Evolutionsbiologie, Psychologie angehört hat, dann einfach zu beobachten, wie das alles immer noch genau nach diesen Mustern funktioniert, egal für wie sophisticated wir uns halten. So, am Ende sind wir irgendwie immer noch Affen auf einem Stein im Weltall. Und quasi von da aus dann einfach zu sagen, okay, wie kann ich den egoistischen Nutzen des Kundens am besten befriedigen? Und dann auch zu sagen, okay, wie kann ich das nüchtern kommunizieren? Weil bei uns zum Beispiel der ganze Verkaufsprozess ist eigentlich mehr ein Verstehen. Also quasi, hey, wenn du abnehmen willst, weniger Kalorien und mehr Protein, so, und das hilft dir dabei, dass es lecker schmeckt, und wenn es lecker schmeckt, wird es irgendwie einfacher sein. So, nichts davon ist jetzt, oh mein Gott, ohne dieses Produkt wirst du nie abnehmen. So, ist Quatsch, du kannst auch ohne das Produkt abnehmen, aber es ist halt einfacher und geiler damit und wahrscheinlich deswegen auch langfristig erfolgreicher, und wenn du es halt verstanden hast und testest, so, und also diese, das würde ich vielleicht so als drei Schritte gehen, irgendwie so, erstmal alle Society-Norms wegschieben, weil die sind eh alle irrelevant und ändern sich alle 5 Jahre, genauso wie welche Sonnenbrille cool ist. Einfach stumpf Grundbedürfnisse, dann irgendwie gucken, wie kann ich die gut und besser befriedigen als andere und dann irgendwie die Vorteile nüchtern kommunizieren.
Cool. Welche Menschen inspirieren dich?
Also ganz, ganz oben auf der Liste ist da Homosi. So, das kann ich auch so sagen. Ich finde das immer wack, wenn Leute das nicht sagen, aber ich habe mir super viel von dem abgeschaut, vor allem bei diesen ganzen mentalen Themen. Und dann gibt es eigentlich in ganz vielen verschiedenen Bereichen Dinge, ne? Also sei es mein Vater, sei es Nico, sei es sonst was. Aber der hatte halt für mich ein sehr mental veränderndes. Also ich habe selten Menschen erlebt, wo ich mit so vielen Takes resoniert habe. Ich muss dir noch ein Beispiel geben, weil ich fand das so lustig. Alex hatte letztens ich glaube, das war in einem YouTube-Video oder so, da hat er gesagt, dass sie sich so einen 5-Sterne-Trip gebucht haben in irgendeinem Ressort. Ne? So, und dann waren die da und er ist morgens aufgestanden, hat rausgeguckt und meinte so, wow, this is beautiful and I don't give a shit. Und wirklich, ich habe mich schon so oft in meinem Leben gefühlt, kann man zum Beispiel, als wir mit meinen Eltern am Grand Canyon waren, also, ja, da ist der Grand Canyon. Und es ist mir völlig egal. Und das, also wahrscheinlich bin ich da einfach komisch oder vielleicht sagen es auch andere nicht und sind genauso komisch. Aber ich gehe viel lieber mit irgendjemandem Abendessen und habe irgendwie ein cooles Abendessen und genieße ein Gespräch, anstatt mir irgendwas anzugucken oder so. Also diese ganze, und ich feiere es halt, dass er das einfach so nüchtern teilt und die richtigen Worte dafür findet, weil ich da in ganz vielen Momenten einfach dann das Gefühl habe, ah, okay, ich bin nicht der einzig kaputte Mensch irgendwie, der so tickt.
Cool. Ja, vielleicht ist das schon die Antwort auf die nächste Frage, aber wir werden sehen. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Ja, also ich glaube, mit Alex könnte ich auch gerne noch mehr Zeit verbringen. Haben schon Abend verbracht, aber könnte gerne auch öfters passieren.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Ich würde ihm wahrscheinlich die Tipps geben, die ich heute anderen gebe, weil ich dann echt mein Leben kürzer gehasst hätte. Hätte mir wahrscheinlich 10 Jahre zwischendrin sparen können.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich will, glaube ich, einfach sterben und sagen so, it's been a wild ride. Also ich habe einfach so nichts auf den Tisch gelassen. Also ich will nicht normal sein oder irgendwie ausgeglichen. Auch glücklich ist für mich irgendwie so das falsche Wort. Ne? Also ich habe viele glückliche Momente in meinem Alltag, nicht falsch verstehen. Ich bin super glücklich, wenn wir hier mit 10 Leuten Abendessen gehen und Spaß haben und lachen und so. Also ich bin echt sehr glücklich im Leben. Aber das ist nicht meine Zielmaximierung. Sondern ich will irgendwie, also zum Beispiel auch, wenn ich mich jetzt an den Shitstorm erinnere und quasi dann heute, natürlich war die Zeit nicht angenehm, aber wenn ich auf die letzten 2 Jahre zurückblicke, sage ich, it's been a wild ride. So, und dieses Gefühl will ich eigentlich haben, wenn ich gehe.
Cool. Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Was ich Leuten gerne sage, ist, überlege, an welche Wahrheit du glaubst und die für Leute einen Mehrwert hat und dann handle danach und rede drüber. Ne? Weil das hat mir bisher in meinem Leben die größten Vorteile gebracht in ganz vielen verschiedenen Aspekten. Sei es ne, in dem Thema, als wir angefangen haben, war es noch so, oh mein Gott, Protein schadet den Nieren und Süßstoffe bringen dich um. So, ich wusste halt, dass es anders ist und am Ende irgendwie eine riesen Company aufgebaut. Genauso aber auch halt mit diesem Mitarbeiterthema. Ich schreibe halt darüber, dass die besten Leute bei uns auch 60 Stunden rocken. So, denn jetzt kann mir einer das Arbeitsschutzgesetz darunter posten, ist es mir fucking egal. Aber das wird halt mit Leuten resonieren, die halt auch maximal Gas geben wollen, die dann halt zu uns kommen. So, und also einfach dieses ganze sollte, hätte, bla bla bla, das einfach zur Seite zu legen und zu sagen, okay, was sind die Wahrheiten, an die man glaubt? Und die müssen ja nicht für alle gleich sein, ne? Wenn jemand das nicht möchte und sagt, hey, ich hätte gerne 20 Stunden Woche und quasi super viel Tennis spielen, dann ist das ja super, völlig fein. Ne? Ich judge das nicht. Ich habe da gar keine Einstellung dazu, weil es einfach andere Leben sind. Aber wir sind halt offen darüber, was wir wollen.
Geil. Sehr cooler Abschluss. Lieber Christian, vielen, vielen Dank, lieben Dank für dieses humorvolle, klare und inspirierende Gespräch über Ernährung, Führung und Unternehmertum.
Vielen Dank für die Einladung, hat echt Spaß gemacht.
Danke dir und Servus. So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.